Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hamstern, Monstern und Suppenkaspern. Ich glaube, die letzte Folge ist 2 Jahre her oder so. Und ich sitze bei einer Person, die das Gefühl mit dem seit einem Jahr Podcast rumliegen haben, sehr gut kennt.
Nur?
Hallo, Blauschrift.
Hallo, Franzi.
Genau, Blauschrift könnte man schon mal auf Twitter begegnet sein. Ja, wir wollen heute, beziehungsweise ich bin heute hier in dieser Wohnung zu Gast, was auch sehr, sehr neu für mich ist, weil so oft habe ich noch nicht so von Angesicht zu Angesicht Podcasts gemacht, damit wir über Christine Nöstlinger reden können. Wir kennen uns nämlich über den PodcasterInnen-Stammtisch und über das queer-feministische Biertrinkstammtisch.
Trinken. Über welchen Podcast stammt ich, Franzi?
Über den Poddäppler. Genau, über den Podcaster-Innen-Stammtisch von der Region Rhein-Main, wo Tine auch dabei ist, die zum Beispiel das Logo dieses Podcasts entworfen hat. Und da haben wir uns mal über Kinder- und Jugendliteratur unterhalten, weil wir das beide so gerne mögen. Und ich habe ja diesen Podcast und Blauschrift mag gerne Christine Nöstlinger, hat dann gemeint, was? Du kennst Christine Nöstlinger nicht.
Das darf nicht sein.
Genau, da müssen wir unbedingt drüber reden. Und genau, zum heutigen Podcast. Es wird so ablaufen. Ich werde jetzt ganz kurz was zu Christine Nöstlinger erzählen, so den Rahmendaten. Aber ich habe selbst keine Ahnung von den Inhalten der Bücher von Christine Nöstlinger. Das heißt, die wird euch Blauschrift gleich alle erzählen. Und dann werden wir so ein bisschen über die Sachen, die geschrieben worden sind, reden. Genau, Christine Nöstlinger ist geboren worden 1936 in Wien. Die Eltern waren eher Sozialisten, denen ging es nicht so richtig gut unter den Nazis. Die Mutter hat zum Beispiel auch sich früh berenten lassen, und weil sie nicht mit dem System klarkam, weil sie Erzieherin war und es mit dem Gewissen nicht vereinbaren konnte. Und genau, Christine Nöstlinger hat eigentlich mal Kunst studiert, ist dann aber 1970 Journalistin geworden, beim ORF vor allen Dingen, beim Hörfunk. Das heißt, die hat auch ganz viel gesprochen. Aber eben hauptberuflich, also nein, nebenberuflich dann geschrieben ab 1970. Und ihr erstes Buch war Die Rote Friederike, hieß das, glaube ich. Und sie lebt noch bis heute über 100 Bücher.
Ich glaube, über 160.
Und vor allen Dingen Jugendbücher, aber mittlerweile fast nur noch Kinderbücher geschrieben. Und ich habe mir jetzt einfach mal geguckt, so Interviews durchgelesen und keine Ahnung was. Und was mir da aufgefallen ist, was ich total gern mag, ist Dialekte. Und sie schreibt sehr gerne mit Dialekten, was wohl damals eher verpönt war. Und sie hat einen Hang zu lustigen Titeln. Ich habe mir mal meine Lieblingstitel aufgeschrieben. Nämlich, das war einmal, ich kann mein schriftlich lesen, Rüb, Rüb, Hurra. Dann die Geschichte von der Geschichte vom Pinguin. Fand ich sehr vielversprechend. Dann ein Kater ist kein Sofakissen. Und die grüne Warzenbraut. Und sie mag wohl vor allen Dingen auch Alliterationen. Yes. Also es gab Jokal, Julu und Jericho oder so, war ein Buch von ihr. Und das eine Buch, was du auch noch vorstellen wolltest, hatte auch ganz viele O's.
Ah, ja, ganz viele O's, aber da gibt es irgendwie noch irgendeine Feuer-Friederike und ich weiß gar nicht mehr, aber ja, die Alliterationen sind da sehr häufig. Ich habe auch noch mal über die Veröffentlichungsliste gelesen und dann war mir auch sofort klar, warum ich Alliterationen so mag. Das muss auch die Nöstlinger gewesen sein, ja.
Alles war die Nöstlinger. Okay, also das heißt, so viel von mir dazu. Warum hast du angefangen, Christine Nöstlinger zu lesen?
Weil meine Mama hat die entdeckt. Also wir sind jetzt in den 90ern und ich bin Teenie, so Mini-Teenie, so 12 oder so. Und ich habe halt gern gelesen und das war was sehr Neues in unserer Familie. Und dann sollte ich gerne gefüttert werden mit Lesestoff. Und wir haben irgendwie so ein Verlagsprogramm oder irgendeinen Katalog, keine Ahnung, durchgeguckt. Und da war das Buch Nagle einen Pudding an die Wand. Und da sind wir natürlich auch dran hängen geblieben und haben das allein aus Neugierde eben bestellt und haben das beide gelesen, also meine Mama und ich. Wie ich später erfahren habe, meine Mama auch ein bisschen Überwachungsstyle-mäßig, weil da geht's ja auch, kann ja so ein bisschen Sex oder so. Also wollte da quasi auch ein bisschen gucken, was da schon so los ist anscheinend. Wusste ich früher nicht. Da habe ich nur gefreut, dass wir das beide lesen. Dann konnten wir uns beide darüber bekichern. Und dann habe ich ungefähr alles andere von Christine Nöstlinger gelesen, was wir auftreiben konnten. Und drei davon habe ich dir heute mitgebracht. Also eigentlich ist ja das Konzept in deinem Podcast, dass die Person ihr Lieblingsbuch, also das hört sich so an wie eins, aber also von Christine Nöstlinger müsste ich dir halt eine Regalwand mitbringen. Die habe ich zum Glück eh nicht hier, weil die liegt als Karton statt Wand auf dem Speicher woanders. aber drei von den Herzensbüchern habe ich mitgebracht und würde am liebsten nochmal irgendwann mit dir über drei andere sprechen und drunter geht nicht. Ja, so habe ich die Christine Nöstlinger gefunden und ja.
Genau, was mich jetzt interessieren würde, du hast gemeint, bei euch war das nicht so üblich zu lesen.
Ja, also ich bin zum Beispiel die erste in der Family, also in der ganzen Family, auch in die Breite, die jemals Abi gemacht hat und man ist da nicht so mit Büchern, aber nicht aus Ablehnung, so irgendwie macht man halt andere Dinge, keine Ahnung.
Aber als du angefangen hast zu lesen, war es dann so, okay, Kind will lesen, wir...
Total, ja, also ich habe auch davor, ich bin quasi von der Enid Blyton Fünf-Freunde-Phase in die Christine Nöstlinger-Phase übergegangen. Das heißt, ich bin eigentlich literarisch sozialisiert von zwei, glaube ich, recht tollen Frauen. Und mein Sprachgebrauch ist eben zu großen Teilen Nöstlinger geprägt. Das habe ich auch in den letzten Jahren erst wieder so richtig bewusst festgestellt oder immer wieder. Ich kann eine Anekdote alleine von einer Party im April erzählen. Also wir haben gerade Mai, also vor kurzem quasi erst, habe ich das Wort Gatsch benutzt. Und es war ein ganz normales Wort für mich, Gatsch. Oder etwas ist gatschig. Und alle haben mich angeguckt wie ein Auto. Dann dachte ich, es wäre vielleicht hessisch, habe ich die nächstbeste hessische Person geholt. Ey, kennst du Gatschisch? Nee, du warst auch nicht hessisch. Und dann so, könnte Nöstlinger sein. Und jetzt habe ich ja Reread gemacht mit den drei Büchern und überall steht Gatsch. Und so,
Was heißt Gatsch?
Ja, Gatsch ist ist Zeug in einer breiig-klebrigen Konsistenz, weicher Art. Und das ist das perfekte Wort, dafür gibt es gar kein besseres. Und ich war ganz, also könnt ihr gerne alle benutzen, Gatschik, perfekt.
Okay.
Ja.
Ja, ich kenne dich ja quasi vor allen Dingen von deinem Twitter, also jetzt neben den Stammtischen von deinem Twitter-Account oder deinem Instagram-Account. Da hast du auch immer ganz viele Wortspiele drin und so ein Kram.
Ja.
Also es, ja.
Ich habe mir ja ein paar Notizen gemacht und als ich das so reflektiert habe, habe ich mir aufgeschrieben, I came for the fun words and the first kisses. Aber dann habe ich starke Frauen und auf sich aufpassen und Umwelt eingeschrieben bekommen. Also das ist so schon mal überleitend so zum Content. Also die Nöstlinger ist total zugänglich, egal wie alt du bist, aber besonders wenn du halt 12 bist und wie die Figuren. Mhm. Und man liebt eben die Wortspiele, besonders wenn man eben da eh ein Herz den nährhaften Boden dafür hat, nährhaften Boden. Aber jetzt ist mir halt erst klar im Rückblick, was sie da eigentlich gemacht hat, also was da für starke Aussagen drin sind und was die mir mit auf den Weg gegeben hat.
Also ich habe ein Interview vorher mit ihr gelesen, wo es um die Themen ging, weil sie ja schon Ausnahmeautorin war, weil sie halt eben sowas wie Sexualität, sie hat über einen Weltkrieg geschrieben, den sie auch selbst erlebt hat und so. Und dann hat sie mal gesagt, dass sie... wie sie Bücher schreibt, und ich habe es mir aufgeschrieben. Genau, sie hat sie ist herangegangen an Inhalte mit, sie hatte gewisse Vermutungen darüber, was Kinder wohl lesen wollen. Dann hat sie gewisse Ansprüche an sich gehabt, was Kinder eigentlich lesen sollten. Mhm. Und dann hatte sie immer noch das Bedürfnis, sich Dinge von der Seele zu schreiben, das heißt Themen, die sie selbst auch bewegen, was ja dann über alle Jahre war. Mhm. Und eben die Überzeugung, dass man auch zwischendrin gerne lachen möchte. Und das war so ihr Anspruch an Bücher. Das klang schon mal sehr sympathisch.
Absolut.
Und du findest dich da gerade wieder, oder?
Ja, genau. Bessere Definitionen gibt's gar nicht. Also, aber ich bin ja echt so dankbar. Also diese persönliche Episode baue ich kurz ein und kann ich mir immer noch überlegen, ob ich dich wieder bitte, sie auszuschneiden hinterher. Mir ist dann eingefallen, also ich war immer mega still in der Schule und die unsichtbare Person, aber in der 5. Klasse, da war ich noch auf der Realschule, kam es im Deutschunterricht dazu, dass man Bücher vorstellen sollte und also, oh nee. Und ich so, habe mir halt auch mit Mühe und Not ein Nöstlinger-Buch rausgesucht und weil ich so begeistert war und daraus anscheinend die mega Show gemacht habe, eben voller sprühender Begeisterung, durfte ich dann auch mehrere vorstellen, was dann darin gemündet ist, dass ich sogar beim Vorlesewettbewerb von der Schule und dann von, weiß ich nicht, dem nächsten, was dann da so kommt, teilgenommen habe, immer mit wechselnden Nöstlinger-Büchern. Und auch dieser Deutschlehrerin bin ich im Rückblick so dankbar, dass die halt so wahrscheinlich gedacht hat, huch, da ist ja, die ist ja auch da, also mich wahrscheinlich dann erst gesehen hat und das irgendwie, ohne es zu pushen, gefördert hat. Und sowas Ähnliches gab es auch später nochmal in der Oberstufe, da war ich dann beim Gimmi und da war ich, also wenn ich vorher still war, war ich da im Minusbereich und hatte irgendwie für eine Deutschhausaufgabe mal so eine mega coole Geschichte vorbereitet, aber habe mich einfach nicht getraut, mich zu melden. Dann haben andere ihre Geschichten vorgelesen und ich dachte, das war jetzt nicht so, ne? Aber man halt die, die immer so lesen und dann sollte es schon weitergehen und dann dachte ich, nee, du musst es jetzt tun. Und dann habe ich die vorgelesen, ich habe das natürlich tausendmal sogar geübt vorher, und so hat es dann auch gesessen und das durfte ich dann nochmal irgendwie auf dem Weihnachtsbazar als eine Art Lesung auch vortragen. Und den Text wollte ich eigentlich damals, also 1999, einmal an Christine Nöstlinger schicken und ihr sagen, wie dankbar ich ihr bin. Und dann habe ich ihn aus dem Deutschheft gerissen und wahrscheinlich irgendwie mit in die Waschmaschine. Also ich habe den Text Nein. nicht mehr. Und ja, und jetzt habe ich einfach nur vor ein paar Jahren mal einen Blogpost veröffentlicht um ihr.
Über diesen Text.
Ja, genau.
Oh, was, aber ich finde die Geschichte total schön, weil einerseits ist es so, dass man deine Begeisterung da gerade total merkt. Also zwischendrin waren die Arme oben. Und man sieht dir dabei an, dass es dir irgendwie Spaß macht, darüber zu reden. Und weil ich es eigentlich total schön finde, von außen betrachtet, da haben Menschen gesehen, dass du begeistert von etwas bist und es nicht runtergemacht, sondern haben es irgendwie befördert. Mhm. Und haben gesagt, hier ist dein Ding, mach. Und das ist ja eigentlich so was in der Schule passieren sollte, aber so selten passiert. Ja. Und dann ist das ja eigentlich voll das gute Ding so.
Das sind doch ungefähr die zwei positiven Ereignisse, die mir zum Thema Schule einfallen.
Okay, dann reden wir mal nicht mehr über Schule. Möchtest du deine Bücher vorstellen?
Ja, ich will. Also, dann werden wir bei Programmpunkt 2. Ich habe ihn Plot-Trio genannt. Jetzt ist es so, Plots vorstellen ist für mich so ungefähr das Gruseligste ever. Ich habe ja selbst einen, wie wir schon erwähnt haben, schlafenden Podcast. Und wenn ich dort Gäste zu Besuch habe, dann zwinge ich immer die, das jeweilige Buch vorzustellen, weil ich es nicht mag. So, jetzt bin ich dein Gast und muss da wohl durch.
Vor allen Dingen, weil ich sie wirklich nicht gelesen habe.
Ja, ich habe mich außerdem gezwungen, Freestyle zu machen, es mir nicht aufzuschreiben. Versuchen wir das mal. Okay, also ich habe 3 Bücher dabei. Ich sag's dir mal chronologisch. Wir haben dabei Lucky Life, der ist von 1978. Dann haben wir, das ist grün, das Blaue, Olfi Obermeier und der Ödipus, das ist das mit den vielen O's und Ö's. Das ist von 1984. Beim nächsten Buch warst du auch schon auf der Welt. Entschuldigung. Das ist Nagle einen Pudding an die Wand. Das ist mein Startbuch von 1990.
Und das ist Grau mit Regenbogen vorne drin.
Ah ja, genau. Also ich habe die Oldschool-Version noch aus dem Oettinger Verlag und finde die neuen Cover natürlich total unangebracht.
Ja, aber das ist ja immer so.
Genau, okay. Ich habe mir das so gesagt, dass ich jetzt hier irgendwie durch den Plot jeweils stolper, also so kurz wie möglich. Ich hasse es nämlich auch anderen ellenlang bei Nacherzählungen zuzuhören und dann aber was daraus vorzulesen, weil nur so könnt ihr und kannst du, Franzi, es ja wirklich erstmal überhaupt erfühlen. Also der Lucky Life.
Das hier, war 1978,
ja. Der ist titelgebend, also es geht um den Luki, der eigentlich Lukas heißt. Erzählt wird die Geschichte aber von Ariane, seiner besten Freundin. Die kennen sich seit ewig und 3 Tage so richtig in- und auswendig, vorne und hinten. Die sind so ungefähr 13, glaube ich, aber nach einen Sommerferien kommt der Luki aus einem England-Camp zurück und ist komplett ausgetauscht. Nämlich so, wie wir auf dem Cover sehen können und ihr nicht. Also, ich bin nur am Anfang so detailliert, nur bevor ihr jetzt Angst habt, jetzt erzählt ihr ja doch ohne Ende. Also, hat plötzlich lange Haare, die er zu so einem Rasierschaumpinsel gebunden hat, hat keine Brille mehr, sondern einen Zwicker auf der Nase, einen unmenschlich großen Rucksack, aus dem Stricknadeln und ein Schal wehen. Auch da nochmal die Anmerkung, 78 für einen Typ wohl die Megasensation, und ganz irre Klamotten an. Und er fährt auf einem Fahrrad, das, Zitat, wohl eher Velizipet, oh, ich kann es nicht mal aussprechen, also es ist jedenfalls sehr urtümlich. Mhm. So kommt er an, also er ist komplett ausgetauscht und wird eben die Sensation an der Schule. Für die Klasse, die himmeln ihn an, er ist plötzlich wieder Rattenfänger, aber er ist auch der Schulfeind Nummer 1 vom Parasol. Parasol ist die Klassenlehrerin Dr. Monika Pilz, und hier kommen wir schon zu einer witzigen Eigenart von Christine Nöstlinger, dass sie LehrerInnennamen erfindet und witzig charakterisiert. Ja, so, und sonst passiert in diesem Buch eigentlich nichts, wenn ich mir das nochmal angeguckt habe. Es ist total faszinierend, da passiert nicht viel. Es geht eigentlich darum, dass der Luki seine Persönlichkeit finden will und sagt, an meinen alten kann ich mich nicht abarbeiten, die sind so spitze, ich hatte nie Konflikte, und eine Persönlichkeit wirst du erst, wenn du Konflikte hast. Und da er aber der Meinung ist, hat er gelesen in England, dass eine Persönlichkeit sonst eben von innen nach außen wächst, könnte das ja auch umgekehrt passieren. Und deshalb hat er sich dieses Äußere in einer Mischung aus Vernunft und Eingebung zugelegt und wartet jetzt eben auf seine Persönlichkeit. Auf Konflikte muss er nicht lange warten, weil das passiert halt alleinig im Buch, dass er dann in Schulstress und gerät. Ja, und eben auch mit seiner besten Freundin Ariane, die das erzählt.
Aber erzählt er ihr das direkt, dass er deswegen sich so verändert hat, oder musste sie das dann erst rausfinden in dem Buch?
Ja, genau. Also man geht ja mit Ariane, also es ist aus ihrer Sicht, das ist eigentlich auch ein witziger Kniff, selbst wenn das so titelgebend ist, erzählen tut eine andere Person, und mit der gehen wir auf Suche und Wanderschaft und erleben das und müssen so rausfinden, was ist denn jetzt mit dem, ist da noch mein alter Lukas drunter oder nicht und so weiter. Ja, ich weiß immer nicht, also ich glaube, ich werde hart spoilern, wenn man den Begriff da überhaupt benutzen kann, aber egal, was ich verrate, man kann das immer noch lesen. Also genau, ich würde dann auch einfach mal kurz lesen, und dann fällt mir bestimmt noch mehr ein. Und zwar sind wir da auch an der Stelle, als Luki Life eben nach den Sommerferien zurück an die Schule kommt und die erste Begegnung mit dem Parasol hat. Also Parasol ist ein Pilz, ne?
Falls Ach man so, das, okay, das deswegen hätte Doktor, das ich Doktor,
ja, ja, genau, nicht. Könnte man noch dazu sagen. Also, der Parasol stand an der Klassentür und schaute empört nach uns aus. Der Parasol heißt Dr. Monika Pilz und ist unsere Klassenlehrerin. Der Parasol ist nicht alt, aber sehr grämig. Der Parasol war giftig und er hat uns angekeppelt, dass er am ersten Schultag noch Gnade für Recht ergehen lassen wolle, aber wenn wir noch einmal wagen sollten, geschlossen zu spät zu kommen, dann und so weiter und so fort. Jeder kennt so einen Lehrerunsinn, man muss das nicht noch extra schreiben. Den Luki hat der Parasol zuerst gar nicht richtig gesehen. Erst als wir schon auf den Plätzen gesessen hatten und der Parasol seinen rügenden Blick hat schweifen lassen, da hat er im Mittelgang den Rucksack stehen sehen. Der Parasol hat Falten auf der Stirn bekommen und gleich wieder Unfug gewittert. Er hat mit dem Zeigefinger auf den Rucksack gezeigt und gefragt, was ist das? Wir haben im Chor geantwortet, das ist ein Rucksack. Es hat sich angehört, als ob wir im Deutschkurs für Anfänger wären. Nur hat der Parasol nicht danach auf die Tür gezeigt und gefragt, was ist das? Sondern er hat weiter auf den Rucksack gezeigt und gefragt, und was soll ein Rucksack hier? Das war eindeutig nicht mehr Anfängerkursus, sondern schon für Fortgeschrittene. Der Luki ist aufgestanden. Sogar neben sein Pult hat er sich gestellt. Der Parasol hat ihn vom Malerpinsel am Kopf bis zu den grünen Schuhbändern in den Schnürlatschen bewundern können. Der Parasol glupschte ratlos. Seit er Luki in voller Größe und Montur erblickte, verschwendete er keinen Blick mehr auf den Rucksack. »Wie bist du denn bekleidet?« stammelte er schließlich. »Preiswert und zweckdienlich«, antwortete der Luki. Dann erklärte der Luki dem Parasol, dass die schönen Ringelstutzen einstens von seiner Mutter im Handarbeitsunterricht gestrickt worden waren und es ihm das Herz bräche, wenn das Ergebnis von einjähriger Frauenarbeit keine Verwendung finde. Dann setzte sich der Luki wieder auf seinen Stuhl und griff zum roten Wollknäuel. Er entrollte den Schal und begann weiter an ihm zu stricken. Zwei glatt, zwei verkehrt, im Wechsel alle vier Reihen versetzt. Ich dachte, so, jetzt explodiert der Parasol wie ein Staubbuffist. Doch der Parasol war zum Explodieren zu ratlos. So schnell wie er noch zu keinem Schulanfang haspelte er alle Ermahnungen, Drohungen und Belehrungen herunter, verteilte seine Zettelchen an die Eltern und verkündete sämtliche Geldforderungen von Elternverein und Rotem Kreuz und Klassenkasse und Bibliothek und vermied es dabei, auch nur ein einziges Mal in Richtung Luki live zu schauen. Beim ersten Klingelton war der Parasol aus der Klasse draußen. Er flüchtete, als ob die Pockenpest ausgebrochen sei. So, das war ganz schön lang, also auch schon mal gesagt, so lang lese ich nicht nochmal vor und das war auch zusammengestückelt. Also ich habe immer wieder was weggelassen, ich hoffe, es hat halt trotzdem gepasst, aber ich wollte so diesen Klassenflair ein bisschen aufsteigen lassen, weil, wie ich auf einem nicht erreichbaren Notizzettel von mir stehen habe, die Settings von den Büchern sind eigentlich immer hauptsächlich Schule, die ganze Zeit Schule und Pult und Klassenraum, dann noch mal ein bisschen das eigene Zimmer, manchmal peripher Cafés, um was zu klären oder so, oder Schule zu schwänzen. Kino und Schwimmbad wird nun mal erwähnt und ein-, zweimal kommen Partys vor, aber Klassenraum ist eben das Setting des Buchs, der Bücher, deshalb wollte ich dem so viel Platz geben. Hast du schon eine schlaue Zwischenfrage, während ich versuche...
Nein, bisher wirkt einfach alles recht logisch, was du erzählst. Also ich kann mir gerade was drunter vorstellen. Was magst du denn am liebsten an dem Buch?
Das ist eine interessante Frage, weil ich habe mich nämlich gefragt, ob ich dieses Buch überhaupt lieb habe. Also ich habe mir das jetzt nochmal angeguckt und habe gedacht, krass, eigentlich passiert so wenig. Auch am Ende hat es irgendwie gar kein richtiges Ende, ein richtig schönes schon mal so gar nicht. Eigentlich gibt es ganz viele Schwierigkeiten und dann ist es aber genau das, was ich eben an Christine Nöstlinger so liebe. Genau das, also dieses Dagegen. Und es ist ja zumindest aus meinen dreien das Älteste. Also wir werden gleich sehen, dass sich vieles von hier weiterentwickelt. Also dass sie irgendwie immer Ähnliches dabei hat, aber nochmal modifiziert oder ja, irgendwie auch weiterentwickelt. Und das ist eigentlich von den dreien, wenn man negativ verwenden will, also das ist auf jeden Fall das Schwierigste. Also ich bin froh, dass ich nicht das als erstes gelesen habe, sondern ja, bei Christine Nöstlinger einordnen konnte. Aber eben, wie gesagt, es ist total positiv zu bewerten, dass sie das Negative hier so viel schildert, dass es Konflikte gibt, dass man sich aufreibt, dass Freundschaften, Freundinnenschaften, erste romantische Annäherungen überhaupt nicht einfach und schön sind. Das ist, aber da bin ich schon in den Themen. Also vielleicht kann ich tatsächlich erstmal den Luki hinlegen und wir gehen durch das Plot-Trio weiter durch, weil dann wird man schon merken, dass die eh sehr viel immer miteinander zu tun haben. Also ab wenn wir einmal alle individuell vorgestellt haben, reden wir irgendwie immer über das Gleiche so ein bisschen. Also kommen wir zum Ulfi Obermeier und der Ödipus. Und um an deine eben Frage anzuschließen, das ist wahrscheinlich das Buch, das ich am liebsten habe. Und auch, was ihr jetzt nicht sehen könnt, das kann man auch ganz schlecht fotografieren. Die Bücher sind natürlich sehr mitgenommen. Dieses hier ist jetzt sogar in so, wie heißt denn das, so Schulbuchfolie da eingewickelt.
So wie man halt Schulbücher eingebunden
hat. Ja, und
hat.
Das hat sogar meine Mama gemacht noch. In dem ersten, da hat sie auch meinen Namen eingetragen. In irgendeinem anderen habe ich es schon selbst gemacht, in der allerwitzigsten Schrift, zeige ich dir später. Jedenfalls, worauf ich raus will, ist, ich habe diese Bücher alle unzählige Male gelesen. Und zwar immer beim Frühstück früher. 6.15 Uhr und 6.30 Uhr ist die Frühstück. Und zwar Nutella-Brot. Hier sind überall Nutella-Spuren in den Büchern. Also das heißt, hier lag das Buch, da war das Nutella-Brot. Ham, ham, yam, yam, yam. Und immer wieder, also ich habe, glaube ich...
Du bist eine Viertelstunde früher aufgestanden? Also nein.
Nee, das war halt im Ablauf sozusagen. Ich weiß nur witzigerweise noch, dass es halt 6.15 Uhr war, aber weil man so getrimmt war. Ja, also ich habe die alle tausendmal gelesen und meistens beim Frühstück, wenn eins fertig war, kam das nächste wieder. Ich weiß gar nicht, ob ich in der Jugend noch mal was anderes als Nöstlinger gelesen habe. Ich hatte. Okay, also Alfie Obermeier ist da besonders zerlesen. Ja, ach, Olfi. Der Olfi, der heißt eigentlich Wolfgang, konnte früher aber kein W sprechen. Das hat sich so putzig angehört, dass er alle Spitznamen seitdem angeheftet bekommen hat, die von Olfi über Olferle, Olfi Gangi, Olfgang und so weiter gehen. Wer diese Spitznamen auf ihn loslässt, sind seine, ich glaube, sein siebenköpfiger Damenclan, wie er ihn nennt. Er wohnt mit, so drückt er das auch ungefähr aus, mit ein Stück Mutter, zwei Stück Tanten, ein Stück Oma. Was haben wir noch? Habe ich schon zwei Schwestern gesagt. Also sieben Damen und der Olfi. Ja, was passiert denn in diesem Buch? Auch nicht so einfach. Also, es passiert eigentlich, der ist so ungefähr 14, dass er von seinem Banknachbarn ein Psychologieheft liest, darüber, dass junge Männer ihren Ödipus abarbeiten müssen, bla bla bla, und dann irgendwie so eine furchtbare Meldung aus irgendwie New York und Forschung, alles mit ganz vielen ironischen Führungszeichen jetzt. Jedenfalls, dass, wenn das nicht passiert, könnten diese männlichen Personen schwul werden. So, Gott. Ja, das ist irgendwie Auslöser dafür, dass er sich plötzlich über seine Situation Gedanken macht, aber da bin ich auch schon ein bisschen im Thema, aber das muss ich jetzt dann doch sagen, weil ich es irgendwie so negativ eingeleitet habe. Wir sind ja 1984 und da kommen zwar so Sätze vor wie sorg dich nicht oder so, also da kommt schon irgendwas, Sorge und Schwul tauchen in einem Satz auf. Gleichzeitig wäre es, merkt man auch, überhaupt nicht schlimm für ihn, wenn das so wäre, weil er auch mal vor seinem Spiegelbild steht und sich mit einem handnahen Lippenstift und so weiter schminkt und dann seinem Spiegelbild anhaucht, na Süßer, bist du schon schwul oder wirst du es noch? Also es ist auf jeden Fall das Signal, kann total sein und macht nichts. Ne?
Also es wird überhaupt einfach 1984 in einem Buch das Thema Schwulsein behandelt und das nicht in einem super negativen Kontext, sondern jemand sucht sich gerade selbst und beschäftigt sich mit der eigenen Sexualität.
Identität, okay. Genau, also auch das ist wieder so ein Thema hier, nämlich, also er ist dann irgendwie auf der Suche seiner Identität, plötzlich eben auch die Frage nach dem Vater, über den er gar nichts weiß. Alles, was die Family so weiß, ist irgendwie, er ist ein Kind der Liebe, aber die Person dazu ist unbekannt. Er ist schlecht in der Schule. Lucky Life ist nämlich mega gut. Der hat nur mega viel Trouble, aber er ist ein schlechter Schüler, also ganz viel Schulsorgen, dann wieder Trouble mit der Familie, die ihn zum Lernen bringen will, bla bla bla. Und dann diese Sache mit der Liebe. Er hat nämlich zwei beste Kumpel, die haben zum ersten Mal Freundinnen. Die Kumpel und er sind ein Trio und die zwei Freundinnen plus eine weitere sind auch ein Trio. Die dritte heißt Erbstwurstsuppe. Auch hier wieder dieses Namending, weil die sich irgendwie in Skifreizeiten immer zusätzlich noch Erbstwurstsuppe aufkocht. Lavarababa und Erbstwurstsuppe, man hört das schon. Also nicht so jetzt, Christine Nösslinger ist nie ultra gemein, aber sie lässt die Erbstwurstsuppe schon wirken, naja, okay, also ich verliere mich.
Nicht gut aussehen.
Genau, also das ist so ein zweites Thema. Also hier ist man irgendwie wirklich aktiv sozusagen auf der Suche, sag ich mal.
Ist das in dann Ich-Erzähler?
Genau, alle Bücher sind aus der Ich-Perspektive geschrieben, rückblickend sozusagen. Und es ist so eine Art Tagebuch, ohne dass man das Gefühl hat, es ist ein Tagebuch. Aber manchmal sind auch so Satzschnipsel wie, boah, da war ich zu müde, das konnte ich gar nicht aufschreiben oder das muss ich jetzt hier aber mal. Also so, es hat schon was, eine reportierend, kann man das sagen? Also es ist schon eine Reportage und eine Selbstreflexion, aber man merkt das jetzt nicht, liebes Tagebuch-Style-mäßig. Auch hier würde ich jetzt einfach mal lesen. Und zwar sind wir jetzt an einer Stelle, in der er schon tiefer in seinen Vaternachforschungen steckt und für diese in einem Café die Schule schwänzt, wo er eine andere Schulschwänzerin trifft, die zu höchst entzückend ist. Am Vormittag war immer ein schmales, schwarzhaariges Mädchen mit ganz großen braunen Augen und Sommersprossen auf der winzigen Nase im Muxenneder. Yoshi hieß sie. Rauchend, strickend und in illustrierten Blättern schwänzte sie die Schule. Wir redeten nicht viel miteinander, aber wir lächelten uns zu. Manchmal gab ich ihr Feuer. Oder ich tauschte Zeitungen mit ihr. Am besten gefielen mir ihre Hände. Die waren schmal und braun mit dünnen Fingern, die ein bisschen zitterten. Das merkte man an der Zigarette zwischen den Fingern. Die zitterten auch. Das zur Yoshi-Einleitung. Jetzt muss ich ein ganzes Stück blättern, bis Yoshi ihn zum ersten Mal besuchen kommt. Und dann lernt er die Familie kennen. Okay, ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht selbst die ganze Zeit lache. Auch hier ist es wieder zusammengestückelt. Ich hoffe, es passt irgendwie. Ich erwartete die Yoshi am Gartentürl. Und hätte ich geahnt, welches Aufsehen sie bei meiner Familie erregte, hätte ich die Mama doch lieber um Geld angepumpt und wäre mit der Yoshi in ein Lokal gegangen. Ganz aus dem Häuschen waren alle 7 Stück. Bisher hatten sie ja bloß die Erbswurstsuppe bei mir gesehen und die nahmen sie nicht als Freundin, sondern als Schulkollegin. Kaum hatte ich die Yoshi zum Gartentisch geführt und kaum hatten wir uns gesetzt und kaum hatte die Yoshi ihr lausgraues Strickzeug ausgepackt, tauchte der Kopf von Tante Fee zwischen den Jasminblüten auf. Grüß Gott, mein kleines Fräulein«, sagte sie und inspizierte die Yoshi von Kopf bis Fuß. Und zu mir sagte die Fee, »Olferle, du musst deinem Besuch was aufwarten.« Dann machte sich die Tante Fee an den Tulpenbeeten zu schaffen, die garantiert keiner Betreuung bedurften. Und meine 2 verehrten Schwestern gesellten sich zu ihr und schauten nach, ob auch genügend Regenwürmer in der Erde waren. Bisher habe ich noch nie erlebt, dass sich die Doris und die Andrea auch nur einen Deut um Gartendinge scheren. Und aus dem Wohnzimmerfenster klotzten das Trudel und das Liesel. Und die Oma war als Schatten-Dracula hinter der Küchengardine zu ahnen. Ob auch die Mama irgendwo auf der Lauer lag, war mir nicht klar. Tante Trudel und Tante Liesel waren plötzlich auch im Garten. Sie stellten Liegestühle auf und riefen einander zu, dass die ersten Frühlingssonnenstrahlen doch die schönsten seien. Da marschierten sie dauernd zu mir und der Yoshi her. Nicht einmal der Oma war es blöd. Mit Schaufel und Mini-Hake kam sie angewieselt und verkündete lauthals, es wäre hoch an der Zeit, die Schnittlauchstöcke zu teilen, auf dass sie sich vermehren. Doch damit nicht genug. Die Yoshi hatte gerade erst zwischen den Ribiseln an meiner Seite Platz genommen und leise gesagt, also pass auf. Da lehnte sich der Axel über den Zaun. Geht ihr auch zum Jo? Fragte der Axel. Dabei schaute er andächtig die Yoshi an.
Ja, Axel ist der Nachbar.
Ja, genau. Und sein Pult-Co. Und ja, genau. Da kann man nur noch sagen, die Yoshi taucht so im letzten Drittel des Buches auf, aber hat dann eine sehr bedeutsame Rolle, eben dieses erste Liebe-Ding zwar, aber sie transportiert auch noch ein anderes wichtiges Thema, über das wir später sprechen können. Und man sollte noch erwähnen, der Axel, der eben fragt, geht sie auch zum Jo? Da gehen sie nämlich hin und da ufert eben eine Party aus. Auch das ist noch so ein Thema, nämlich wie Christine Nöstlinger Alkohol und Drogenkonsum mit reinbringt. Ich habe das Gefühl, ich werde dem Plot gar nicht gerecht.
Warum ist es denn dein Lieblingsbuch?
Oh, als erstes wollte ich jetzt tatsächlich sagen, es ist so absolut zauberhaft geschrieben. Durch und durch zauberhaft geschrieben. Und ich vermute, das ist ja jetzt rückblickend, dass ich da eben auch schon so viel Feminismus aufgesogen habe, ohne es zu wissen. Also diese 7 Frauen und es gibt eben immer in den Büchern, in allen Büchern, starke Frauenfiguren und es sind halt oft die Mütter, also hier ist es auf jeden Fall bei Euphi auch die Mutter, die Schwestern auch ein bisschen, also die sind eigentlich eben auch eher so Typen, um so eine bestimmte Message auch zu transportieren. Und das finde ich halt auch mega spitze. Und ich finde auch gut, dass hier ein Junge der Protagonist ist. Ja, also früher hat mich eben, wie gesagt, I came for the fun words and I stick with feminism, so. Ja.
Das heißt, sie hat dich bekommen mit den ganzen schönen Formulierungen und
Die
Wörtern und
Alliteration.
irgendwie, ja, die
Ja.
Alliterationen.
Genau, ich
Und bei dir ist der ganze Inhalt aber hängen geblieben und hat dich glücklich gemacht und dann.
habe. Ja, die Kehrseite ist, also ich habe dir gerade nämlich schon in der Vorbesprechung erzählt, mein Reread dieser drei Bücher habe ich so begangen, dass ich zwei davon mit einer besonderen Herzperson gelesen habe, so dass wir uns die abwechselnd vorgelesen haben. Das heißt, ich konnte auch selbst ein bisschen lauschen und dabei nachdenken. Und bei Olfi habe ich gemerkt, ich weiß gar nicht mehr, wie das da jetzt weiterging. Also dafür, dass ich das so oft gelesen habe, habe ich nicht mal parat gehabt. Aber mir geht es oft so, dass ich das Ende von Filmen und Witzen vergesse. Also daran sieht man, das ist nicht das Entscheidende für mich gewesen, sondern dabei gewesen zu sein wahrscheinlich. Ich habe, du hast mich gerade daran erinnert, ich habe aufgeschrieben auf einem Zettel wichtige Nebensächlichkeiten. Da gehören die Austriazismen dazu, den Gatsch habe ich ja schon erwähnt. Da kommen auch irgendwie so Worte wie Bifzack vor. Was ich auch sage, ist in 0, Josef. Ich vermute mal, dass das nicht mal ein Austriazismus ist, sondern eine Nösslinger Erfindung. Aber auch das Sprachgebrauch hineingewieselt hatten wir nämlich eben. Ja, eben diese Anrede mit Titel hier, Frau Magister, Herr Ingenieur und so ein Zeug oder Siebel, sowas hatten wir ja auch, Gartentürl und so. Oder dann so witzige Nahrungsmittel, die ich jetzt gar nicht nachsagen kann. Genau, auch das hat mich irgendwie begeistert, in die Welt da einzutauchen, ohne zu wissen, dass das ja gar nicht die große Welt ist, die ich gerade kennenlerne, sondern ein spezieller Teil. Also wie gesagt, ich nehme ganz viel irgendwie Österreich in dem mit oder Austriazismen, ohne es lange Zeit gewusst zu haben.
Hatten wir den gerade schon in der Vorbesprechung oder schon beim
Hatten
Podcast?
wir schon einen Podcast?
Ach, dann ist gut. Entschuldigung.
Alles gut.
Das Problem ist, wenn man vorher drüber redet, dann werde ich manchmal unsicher, so, wusste ich das jetzt schon vorher oder kam das jetzt schon im
Ja,
Podcast?
aber wir haben auch nur eine minimale Vorbesprechung, also wir haben es nicht geprobt oder so, sondern nur so den Ablauf und
Durchgesprochen.
ja.
Genau, das letzte Buch.
Bin schon ganz hitzig. Ist eben das letzte Buch, ist mein erstes Buch, Nagel ein Pudding an die Wand. Puh, auf dem Cover sehen wir jedenfalls einen Jungen mit Friedenstaube, Patch auf dem Rücken und ein bunt bekleidetes Mädchen, die malen einen Regenbogen an die Wand und das gibt schon den Geschmack, in den es hingehen soll. Also das hat auf jeden Fall die In-your-face-Aussage, also da kommt man auch als Zwölfjährige gar nicht dran vorbei.
Von welchem Jahr war das?
1990.
Okay.
Auch hier so dieses Setting, es gibt eine ich erzählende Person, in dem Fall Katharina. Stimmt das? Warte. Ja, Katharina. Also alleine hier dran, dass ich das sortieren muss, merkt man schon, wie ähnlich diese Figuren manchmal sich sind, das ist so in meinem Kopf mittlerweile ein einziger Remix. Also jedenfalls Katharina erzählt und hier ist der Start auch wieder Klassenraum und ich glaube sogar mitten im Schuljahr taucht ein neuer auf, was ja sowieso immer eine Sensation ist und dann natürlich auch so, hä, warum wechselt er jetzt mittendrin die Schule? Was war da wohl los? Das riecht sofort verdächtig. Der neue ist Koku, alles groß geschrieben, Koku, nämlich Konrad Kurdisch Junior, der auch ja erst der sofort wie mit einer Arschbombe kommt der da rein, also er ist auch gleich eine Sensation. Die Elternpaare freunden sich an, das sind alles beide so alt 68er, auch hier wird viel Phrasen geträcht, bei denen ich beim Reread dachte, echt, das habe ich gelesen, das habe ich überhaupt nicht verstanden und so, Lenin-Poster an der Wand, was weiß ich, naja, so Sachen. Ja, man sieht, ich komme schon ins Schlenkern, das ist so schwer nachzuerzählen. Ich spoilere jetzt einfach, warum der Konrad nämlich die Schule gewechselt hat, weil er immer ausgebüxt ist. Er ist schon dreimal ausgerissen. Die sind, glaube ich, so 14, weil er eben die Umwelt retten will, die Welt verändern möchte. Also er kommt gar nicht damit klar, wie seine Umwelt mit der Umwelt umgeht, hat halt an der Schule schon mega Trouble. Er will irgendwie den Hausmeister zum Kompost überreden. Die Milch soll statt im Tetrapack im Glas kommen. All diese Sachen, die ich mir irgendwo aufgeschrieben habe und jetzt nicht finde. und dann ist er halt zu guter Letzt ausgebüxt, um zu Greenpeace zu kommen nach Amsterdam. Hat halt dreimal nicht geklappt. Beim dritten Mal hat seine Mutter gesagt, okay, jetzt fahre ich dich halt hin, dann sprich mit denen, Sohn. Und die lehnen ihn aber auch ab, weil er eben noch minderjährig ist. Und jetzt hat er eben den Vorsatz, na gut, dann ändere ich halt so viel ich kann hier in meiner Umgebung mit den Mitteln, die ich habe. Und das ist der Startfunke für ein Aktivistendasein. Weißt du was, da lese ich das direkt. Ich glaube, das ist nämlich, wo auch Katharina mit reinkommt. Warum ich so zögere ist, hier heißt die ich erzählende Person Katharina. In Lucky Life heißt die ich erzählende Person Ariane, aber die Schwester vom Lucky Life heißt Katharina. Weißt du, also so ist das nämlich alles. Also, okay. Wir sind hier nämlich in der auserwählten Stelle, an der Stelle, wo Katharina eben erfährt, was es so mit Lukis Schulgeschichte und Geschichte auf sich hat. Dann sagt sie, dann hast du aufgegeben, fragte ich ihn. Er holte den Kaugummi aus dem Mund und klebte ihn hinter das linke Ohr. Ich gebe nicht auf, sagte er. Ich mache weiter. Und wie? Bevor ich aufgebe, nagelst er einen Pudding an die Wand. Ich schaute ihn verblüfft an, wegen des Puddingspruchs, der mir unbekannt war, und weil ich mir nicht vorstellen konnte, wie er nun weitermachen wolle, wenn er doch eingesehen hatte, dass ihm kein Erfolg beschieden war. Der Koku beugte sich zu mir und schaute unheimlich ernst. Ab jetzt, sagte er, gibt's nur noch geheime Aktionen, aus dem Untergrund sozusagen, was ich halt alleine schaffe oder mit ein, zwei Helfern. Da blinkte meine Kopfampel zum ersten Mal. Aber was kann man denn schon machen, wenn man keine Macht hat, sagte ich, und meine Kopfampel blinkte wieder, weil ich Mann gesagt hatte und mir kam vor, dass ich mich mit diesem Mann irgendwie eingeschlossen hatte. Doch dann riefen meine Eltern nach mir und bliesen zum Heimmarsch. Den ganzen Nachmittag lang versuchte ich mir klar zu werden, ob ich dem Koku, falls er mich als Helferin haben wollte, zusagen sollte. Und immer wieder kam ich zu dem Schluss, solange ich nicht weiß, was er vorhat, kann ich mich ja gar nicht entscheiden. Aber im hintersten Winkel meines Hirns wusste ich doch schon, egal was er vorhat, ich mache mit. Auch hier ein Fun Fact, alle drei Typen in diesen Büchern sind sich sehr ähnlich. Also ich habe den Verdacht, dass die sind alle irgendwie die gleichen. Die haben alle Wuschelringelhaare, in denen die jeweils beteiligten weiblichen Protagonistinnen gerne reingreifen und so weiter. Also die Katharina fancied Koku auf jeden Fall, aber sie ist auch ganz schnell wirklich inhaltlich dabei. Und hier passieren dann wirklich Dinge, die tun Sachen. Also als erstes gibsen sie sie gibsen jedenfalls irgendwann Wasserhähne in Gärten ein, mit denen die AnwohnerInnen ihre Autos samstags zu putzen fliegen, oder verteilen den unsortierten Müll aus den Sammeleimern der Wohnhäuser im Treppenhaus nachts und pieken Zettel rein, in denen halt sagt, war nicht sortiert, müsste nochmal ran. Also es ist natürlich viel peppiger geschrieben und auch die Zettel haben viel mehr Wumms. Ja, und diese aktionistische Gruppe breitet sich aus. Zuerst, weil ein befreundeter Hiasi sofort durchschaut, dass die beiden es waren. Der wanzt sich so rein und bringt alles durcheinander. Also das ist sehr interessant. Sobald der auftaucht, kommt das schon in Schräglage. Ich hatte das eigentlich in Erinnerung, die beiden sind voll das Dream-Duo, ganz lange. Und dabei ist sofort der Hiasi da und dann geht es sofort um Themen, wie einigt man sich, was ist die Definition von keine Gewalt gegen Sachen, bla 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 bla. Und es wird immer größer, bis es halt eskaliert.
Wird auch beschrieben, wie die Eltern, weil du hast gemeint, es waren so Alt-68er und wenn sie dann so Revoluzzer-Kinder haben, wird beschrieben, wie die Eltern damit umgehen?
Ja, die wissen ja erstmal ganz lange ja gar nichts. Also ist ja sehr lange geheim, aber es gibt also einen Moment, wo eine Grillparty ist, wo die alle beieinander sind. Da kommt dann auch ein Tragetaschen-Elternpaar werden die genannt, die sich dafür entschuldigen, dass sie ein Kind in diese Welt gesetzt haben. Und dann entspinnt sich so eine Diskussion über...
Was ist mit Tragetaschen-Eltern?
Ja, so werden die halt genannt. Also so läuft das immer ganz oft. Also wir kriegen geschildert, wer ankommt, nämlich ein junges Elternpaar, das irgendwie das kleine Baby in einer Tragetasche hat, was irgendwie auch außergewöhnlich ist. Und ab da referiert eben Katharina nur noch auf die als die Tragetaschen-Eltern. Ah, okay. Das ist so ein typisches Ding, das Dina Slinger anwendet. Und Katharina hört da eben mit, wie die über die Welt sprechen und die kommen dann irgendwie so zum Schluss, so die nächste Generation, die muss es dann halt richten und ihr Vater sagt sowas wie dein Wort in Gottes Gehörgang und sie denkt sich so, mein Gehörgang reicht auch schon, also sie fühlt sich dann so legitimiert und dass sie das Richtige tut und soll ich schon und später sagen oder nicht? Ja, später sind sie schon auch die vernünftigen Eltern, die sie da wieder aus Schwierigkeiten rausboxen müssen, weil dann auch schon Sachbeschädigung passiert. Aber sie stehen eigentlich dahinter. Das ist auch eins der großen Themen. Also die Family steht immer füreinander ein. Also da ist ganz großer Rückhalt. Das ist, glaube ich, auch ein großes Thema, das ich mitgenommen habe. Diesen familiären Zusammenhalt und dieses Füreinander einstehen. Und das passiert da auch in Klicken, also besonders eben in diesem, ja, die nennen sich eine Firma und nennen sich die Grüne Zukunft. Also auch die miteinander stehen dafür ein. Im Kontrast zum Beispiel zu dieser angeteaserten Party, die beim Olfi Obermeier stattfindet, in der Drogen konsumiert werden und dann alles auffliegt und die verpfeifen sich hinterher gegenseitig und da ist gar nichts. Also und auch da ist aber unterm Strich so sollte man nicht sein. Das ist total mies und fies und damit hat der Olfi auch nichts zu tun. Fange ich schon an mit dem
Remix. Mit dem Remix. Da können wir ja auch im Prinzip jetzt quasi drin einleiten. Also weil ich habe mir nebenbei so aufgeschrieben, was für Themen ich da jetzt rausgehört habe und keine Ahnung was. Und das ist halt echt abgefahren. Also weil ich glaube eben nach neben diesem Ding von klassische Jugendliteratur, so diese ganzen, man hat Gefühle und Tätigkeiten zum ersten Mal, irgendwie sieht dieses, man verknallt sich mal oder keine Ahnung was so. Also wirklich dieses, wenn ich mir überlege, was ich als Teenie gelesen habe, ich habe leider ganz furchtbare Literatur größtenteils gelesen, so diese mein erster Kussbücher. Ich weiß auch nicht, warum ich sie gelesen habe, aber ja, man hat sie gelesen und im Nachhinein, ich würde sie zum Beispiel nicht nochmal freiwillig lesen. Also diese Themen sind auf jeden Fall dran, also Freundschaft, Familie, Gefühle, Selbstfindung, so, aber dann halt auf der anderen Seite dieser Rahmen mit, es werden irgendwie so diese krassen Dinge thematisiert, wie Drogenkonsum, Feminismus und eben Schule und politische Konflikte und so.
Ja, deswegen passt diese Definition, die du am Anfang so vorgelesen hast, so perfekt. Also ich kann ja wirklich aus meinem Erleben berichten, dass man es eben beim Lesen und als junger Mensch überhaupt nicht merkt, weil man kann total relaten, diese Umwelt kennt man ja hier, Schule, Klassenzimmer und was man da für Sorgen die ganze Zeit hat. Und deswegen ist man einfach total drin und wird mitgenommen. Also ich habe auch gemerkt, dadurch, dass sich die Figuren auch so verwechseln und die so gleich angelegt sind, es gibt ganz viel Identifikationspotenzial. Also die sind eigentlich recht breit angelegt, sodass, glaube ich, möglichst viele Menschen möglichst viel sich auch drin wiederfinden können. Es ist so geschickt gemacht, so gut gemacht. Und dabei nimmst du halt so en passant diese Themen mit, ja.
Aber ich meine, wenn man jetzt alle drei zusammen charakterisieren müsste, also alle drei befinden sich auf jeden Fall in Findungsphase, so in wo wollen sie eigentlich hin, was wollen sie eigentlich, kriegen das auf gar keinen Fall konfliktfrei hin.
Ja, und aber nie steht das im Vordergrund, also die ich erzählende Person macht sich ja, da steht nie so ein plakativer Satz wie lölölö oder was, ich werde, wenn ich groß bin, oder wo soll das enden? Also, weil das, sowas steht da gar nicht, das passiert nur, das können wir jetzt hier gerade rauslesen, aber während man es liest.
Aber das ist zum Beispiel, du hast ja gesagt, dass ich nagel einen Pudding an die Wand und Lucky Life wird ja von einer dritten, also wird ja von einer anderen Person geschrieben über die Figur und Olfi schreibt ja über sich selbst.
Ja.
Sind die Figuren, die erzählen, auch in so einer Erfindungsphase oder spielen die gar nicht so die Rolle, sondern sind eher der Rahmen?
Ja, ja, interessant. Die funktionieren halt tatsächlich erst miteinander so. Also es sind ja irgendwie fast immer Duos, außer der Olfi. Und wie gesagt, die drei männlichen Figuren sind meiner Meinung nach alle die gleichen. Irgendwie diese Krauselocken auf der Suche sind immer irgendwie auch nicht typisch männlich konnotiert. Mhm. Und der Koku ist eigentlich die Fusion aus den beiden anderen und so die weiterentwickelte Version. Und die weiblichen Figuren retten die auch so ein bisschen. Also die wachsen eigentlich mit denen, was heißt wachsen? Also die gehen da mit, eben die haben ja dieselben Konflikte und noch ganz andere, ganz viel Reflexion und so weiter.
Das heißt, man kann auch die Reflexion der Erzählerinnen dann mitlesen.
Ja, genau.
Okay.
Ja. Ha, so schwer zu schreiben. Ich guck mal kurz auf meinen schlauen Zettel. Ah ja. Genau, ich wollte nämlich sagen, ich habe ja schon eingeleitet, dass das immer in der Schule spielt. Also dadurch ist man eben als junger Mensch so sehr drin. Und das ist eigentlich das größte Thema in allen drei Büchern. Diese Autorität in Schulen. Und das ist auch das rückblickend jetzt schon ziemlich aus der Zeit gefallen, könnte man jetzt sagen. Also da merkt man, dass das älteste Buch aus den 70ern ist, wo Lehrkörper gut noch aus den 50ern sozialisiert war. Also da herrscht noch so ganz viel Hierarchiedenken und dieses Zucht- und Ordnung-Ding. Oder immer mal wieder habe ich mich jetzt an dieses Bengel aus der letzten Bank oder wie das heißt, da mit diesem Hansi Kraus. Kennst du diese Filme? Nee. Da? Ja, also...
war das Hurra, die Schule brennt?
Ja, genau,
mit Uschi Glas dabei?
Ja, so ein bisschen. Ja. So sind die... Lehrkörper da, also teilweise werden die schon hart auf die Schippe genommen, aber es gibt auch immer die Gegenseite, also da tauchen auch LehrerInnen auf, die diese Teenager nämlich für voll nehmen, also das ist der Unterschied. Ganz viele nehmen die eben einfach als kleine Personen wahr und eben so ein Machtgefälle, aber mit denen, ja, die sie auf Augenhöhe behandeln, da ist alles spitze. Also es geht irgendwie so um Autorität von zwei Seiten, wie die wirkt.
Ja, aber ich würde zum Beispiel sagen, zeitlich passt das total gut. Also weil meine Eltern sind ja beides lehrende Personen. Ah, ja. So, und die haben beide angefangen zu lehren. Mit 26, da waren die, das war dann 1976 so in dem Dreh. Also, und ich glaube schon, dass da damals irgendwie so, gerade zum Beispiel sind die ersten Fachhochschulen damals aufgekommen. Und meine Mutter konnte zum Beispiel Fachhochschule besuchen und Sozialwesen studieren, also ohne Abitur zum Beispiel. Das ging dann damals plötzlich und da kamen auch ganz viele neue Gedanken. In den 68ern gab es ja auch ganz viele neue Ansätze von, wie soll Lehre eigentlich passieren und wie kann man die gestalten und wie geht man mit Jugendlichen um? Ich habe da auch noch... zu anti-autoritärer Erziehung und Lehre irgendwie Bücher zu Hause. Also das war auf jeden Fall dann damals ein Thema.
Ja. Also in Lucky Life wird der Parasol auf jeden Fall hart als so nicht vorgeführt. Auch als die Eltern dann dahin zitiert werden, stehen die eben dann für ihren Lucky ein, obwohl halt vorher ganz viel Trouble ist. Und das ist auch der Lucky-Vater, der dann eben sagt, sie haben ihren Beruf verfehlt. Und wenn es nur darum ginge, dass man Lehrstoff in die Kinder reinprügelt, dann würden wir den Schallplatten kaufen und das abspielen. So.
Welche Eigenschaften hatten die lernenden Personen denn sonst noch, die irgendwie positiv aufgetreten sind?
Ah, positiv aufgetreten. Ja. Also, warte mal, jetzt muss ich schon wieder sortieren. Ich glaube, es ist auch bei Lucky Life, als der da seinen Konflikt einer anderen Lehrerin schildert und die dann ganz lange... Nee, die Stelle kriege ich jetzt gerade nicht zusammen. Also es gibt den, also die überlegt dann auf jeden Fall ganz lange und sagt dann zu ihm, ja, du hast recht, ich habe euch gerade nicht für voll genommen, tut mir leid, ich werde mich bessern oder irgendwie sowas. Und die machen dann weiter. Oder also ich kann dir vielleicht mal vorlesen. Zu den LehrerInnen, Parasol hatten wir schon. Dann gibt es einen Mathe-Susal, die ist auch die ist wohl auch okay. Dann gibt es den Popo-Papa. Da wird auch im Buch gesagt, sämtliche Vokale lang gesprochen, weil er erst wurde beraten, ist er eher hinterfotzig oder total lieb. Er hat auf jeden Fall ein sehr großes Gesäß, deswegen irgendwie Papa und Popo ist es geblieben. Eine Bio-Lady, die ist auch cool. Und eine Geogeschichtskeifen. Brauche ich nicht weiter drauf eingehen. Also man kriegt das schon in den Namen natürlich ganz viel mit, wie die Klasse dazu steht. Und wenn sie respektvoll behandelt wird, die Klasse, dann ist da auch Ruhe. Ja, das ist ja hier schwacher Part, schwacher Part. Worauf, was ich aber noch unterbringen wollte, ist, weil ich ja gesagt habe, aus der Zeit gefallen. Da passieren auch so Dinge wie, es taucht ein Schulwart auf, der die Glocke läutet. Oh. Und dann gehen alle rein.
Abgefahren.
Statt eines Rektors gibt es den Hofrat. Außerdem gibt es einen Schularzt, der nur samstags in der Schule ist. Das bedeutet, die SchülerInnen sind auch samstags in der Schule.
Krasser Scheiß.
Ja, sonst habe ich mir nur aufgeschrieben, aus der Zeit gefallen, irgendwo taucht ein Pass in die CSSR. Auf, und zwar Pass mit Buckel S geschrieben, oder natürlich Schilling war ja noch die Währung. Telefonieren, ganz großes Thema, die sehen sich natürlich erstmal ganz lange nicht und jemand kommt nicht vorbei, weil man halt nur sehr zeitverzögert miteinander telefonieren kann, oder eben der Plattenteller, und einer meiner Lieblingssätze ist, und den konnte ich zu jedem Zeitpunkt in meinem Leben, glaube ich, auswendig, aus Olfi Obermeier, siehst du, jetzt weiß ich nicht, wie. Ah ja, ich legte einen Konstantin Wecker auf den Plattenteller und mich ins Bett. Solche Satzkonstruktionen liebe ich halt. Und die habe ich auf jeden Fall auch bei der mitgenommen.
Aber wusstest du dann damals, wer Konstantin Wecker ist?
Nun, war ja egal.
Okay, also das heißt. Okay.
Ich habe sogar beim Reread gesehen, dass da irgendwo was von Peter Handke und so weiter stand. Oder ich weiß ja, wusste auch nicht, wer Lenin ist. Natürlich nicht. Also, das macht ja nichts. Ach, irgendwo heißt auch mit der Kuku auch ein Bio-Stalinist genannt. Sowas weißt du natürlich nicht, was es bedeutet, aber verstehst irgendwie, dass es was für Hardcore ist. Also. Was man aber sagen könnte, jetzt sind diese Bücher ja bis zu 78 zurückdatierend. Und ja, ich lobe die über jeden Klee und ich stehe auch 200% hinter ihr, aber natürlich begegnet man im Reread auch Dinge, die man jetzt nicht mal so dufte findet, und ich möchte sie nicht verschweigen. ich habe mir das aufgeschrieben unter einem Punkt wie internalisierte rassistische Sprache. Also ich entschuldige es sozusagen gleichzeitig mit, also dass es eben was mitgeschlepptes ist. Es geht um das N-Wort, also die Debatte, die vor 2-3 Jahren, keine Ahnung, eben auch über Kinderbücher und so weiter geschrieben wurde, geführt wurde. Aber auch so Dinge, die wir heute Ableismus nennen würden, ganz klar Fatshaming, oder auch Lookism. Aber da muss man immer sagen, da habe ich noch nicht so ganz klar. Ganz oft werden Dinge benannt oder eben Personen charakterisiert. Das ist erstmal Fatshaming-Sprache, würde man dann heute vielleicht nicht mehr machen. Aber unterm Strich kommt eigentlich raus, so von wegen, nee, guck mal, ist voll egal, die ist trotzdem dufte so. Aber da steht trotzdem erstmal stehen Worte sozusagen. Also sowas, was ja einfach Umgangssprache ist. Ich habe mich eben schon selbst dabei ertappt, dass ich auch irgendwie irre oder Wahnsinn gesagt habe. Sowas, Idiot, Kram, sowas ganz oft. Was mich aber wirklich überrascht hat, war, als der, welcher war es jetzt? Der Kuku. Nee, der Luki. Als der Luki wieder auftaucht, es ist ja nach den Sommerferien und dann werden die anderen als N braun beschrieben, weil sie ja im Urlaub waren und ganz viel Bräune bekommen haben. Ach, Freak gibt's. Ja, oder auch die, der Luki Life hat dann noch eine Liebschaft, die weitaus also Liebschaft, in vielen Anführungszeichen, weitaus älter ist als er. Die hat auch kurze Haare, was ich auch interessant finde. Also kurze Haare Und da steht, dass ihr ausrasierter Hinterkopf wie der Kopf eines N-Babys war. Und dann dachte ich so, was soll das überhaupt bedeuten? Selbst wenn ich mich jetzt drauf einlasse, ich habe überhaupt nicht, was ist denn das für ein Vergleich? Und viel, viel später beschreibt der Vater von Katharina nochmal die besagte Person, die ihm auch über Umwege bekannt ist, und es muss halt eine mega hübsche, tolle Person sein. Und da sagt er irgendwie ein Wahnsinns-Hinterkopf. Und die hat schwarze Haare. Und so kommt das wohl zustande. Aber also, ja, solche Dinge. Ich habe nur minimal über Christine Nöstlinger jetzt nochmal recherchiert und habe nämlich ein Interview gefunden, wo sie sich genau zu der Debatte äußert und irgendwie so sagt, das Wort, also ihre Meinung ist, das Wort bräuchte man, um Personen zu klassifizieren, die es klar rassistisch meinen. Also, dass man eben zeigen muss, wenn die so sind. Das finde ich, trifft auf meine Beispiele nicht zu. Und sie hat dann aber gesagt, sie sieht es nicht so, dann nicht so eng, auch halt diese Sache von Student oder wenn sie Autor genannt wird, da kann sie drüber hinwegsehen. Ihr ist dann die Gesamtbotschaft wichtiger und sie ist natürlich ganz klare Antifaschistin.
Ich habe tatsächlich auch ein Interview zu ihr mit dem, also wo es auch um das Thema ging, also wo es dann halt eben um die Debatte ging mit verändert man Bücher im Nachhinein. Da war ihr Statement zum Beispiel, dass sie gemeint hat, alte Bücher und Sprache verändern sich eben, dass sie dann aber die Debatte darüber überhaupt nicht versteht, weil sie der Meinung ist, dann macht man halt einen Kommentar dazu und sagt halt, das war damals die Sprache, hier bilde deine Meinung dazu und jetzt halt nicht mehr, so wird man das heute nicht mehr schreiben. Das war dann, glaube ich, so ihre Position dazu, weil sie gemeint hat, sie versteht, also es war so, also so nach dem Motto, ihr geht die Debatte, wie die geführt wird, auf den Senkel. Und sie ist dafür, dass Menschen irgendwie ja schon lernen müssen irgendwie und sehen müssen, Sprache verändert sich und dass sie jungen Menschen schon zutraut, irgendwie das einordnen zu können.
Da wäre natürlich interessant, ob in den neueren Ausgaben daran rumgeschrieben wurde. Das weiß ich gar nicht.
Das wäre
Menschen,
spannend.
habt ihr eine neuere Ausgabe? Das wäre wirklich interessant.
Also eine neue Nöstlinger-Ausgabe, wo die Sprache verändert ist.
Ja, also es geht um bei Lookie Life kommt das zweimal vor. Und das muss ich jetzt hier mitgestehen. Also erstmal schön einleitend, die Bücher jetzt wieder zu lesen. Das habe ich tatsächlich nicht mehr gemacht, seit ich halt 15 drüber bin, keine Ahnung. War wie Heimkommen. Also gerade in Euphi Obermeier eben war ich zu Hause in dem. Also ich habe ein ganz wohliges Gefühl, Gänsehaut bekommen hier, als ich wieder beim Plattentellerbett und so weiter war. Und kann mich natürlich an ganz viele Stellen sehr intensiv erinnern und auch was für mich so ein Aha-Moment war, wo ich früher darüber gelacht habe oder drüber nachgedacht habe, so Kleinigkeiten. Also das muss ich komme von einem aufs nächste, noch eine Fußnote. Zum Beispiel ist im, wer ist Katharina? Auch im Lucky Life Buch, oder? Ach ja. Also jedenfalls eine Katharina erinnert sich daran, dass ihr Opa gestorben, also wie ihr Opa gestorben ist, dass sie sich manchmal an den erinnert. Genau, weil sie hat so viele Geheimnisse und ach, dem Opa hat sie es erzählen können, der hat immer alles verstanden und sie vermisst ihn sehr. Manchmal muss sie an ihn denken, mit so Kleinigkeiten wie wenn es Nudelsuppe gibt, weil die Nudel ist ihm einmal irgendwie im Schnurrbart hängen geblieben und dann muss er einfach weinen, weil es Nudelsuppe gibt. Und das ist ein Absatz im Buch und den habe ich so abgespeichert, der hat mir irgendwie ganz viel bedeutet so. Und so ging es mir auch bei einer Stelle mit dem N-Wort. Also gerade dieses Braunsein nach dem Urlaub. Ich weiß, dass ich das früher witzig fand. Ich habe die Stelle gelesen und wusste, ich habe da früher drüber gelacht. Also weil es ein lustiger Satz ist, wie das im gesamten Satz irgendwie präsentiert ist. Und dann habe ich ja, krass, ja, das hast du aber auch gemacht, Christine Nöstlinger, so. Ja, also dann das schon erwähnte generische Maskulinum. Es ist nicht sehr generisch, aber es kommt schon mal vor. Also ich habe da irgendwie einen Beispielsatz, so als es darum geht, im Lucky Life gibt es so eine schöne Hausgemeinschaft. Alle im Haus sind so miteinander und die einzige Mutter, die nicht arbeiten geht, ist die. Das ist doch Kuku. Nee, Lucky Life. Oh, es ist furchtbar, ich sag's euch. Die eine Mutter geht nicht arbeiten und da gehen alle anderen Kinder hin, Essen. Und haben dann verschiedene Aufgaben, die sie dabei erfüllen. Und da kommt der Satz zum Beispiel vor, Essensträger ist die alles. Sowas passiert eben ganz oft. Ja, zum Thema Lookism, die eine Person, die eine weibliche Person ist wohl wunderbar hübsch, die Ich-Erzählerin, und in der Klasse ist eine, die ist ihr fehlerhaftes Double, und dann wird eben beschrieben, wo sie nicht an sie ranreicht, und das ist, also es ist irgendwie nie böse, aber es hat halt trotzdem einen Effekt irgendwie. Trotzdem, sie selbst ist eben ganz sehr klein und wird von allen anderen Winzling und sogar Tante Daisy genannt, hat aber trotzdem ein großes Standing. Also, was aber auch sehr uncool war, und da weiß ich jetzt auch sicher, dass es im Puddingbuch ist, ist, dass die Schwester von Koku, heißt eigentlich Verena, aber ich habe ja schon beschrieben, dass die Nusslinger ganz oft erst eine Beobachtung über Menschen macht und sie dann immer wieder so nennt. Mhm. Und deswegen heißt die Verena throughout im Buch Dickkind.
Schade.
Und das fand ich auch witzig früher.
Ja, aber ich meine, als Kind, Punkt 1, nimmst du ja viele Sachen eher unterbewusst wahr. Und genauso wie dir nicht bewusst ist, was mit Stalin oder Lenin gemeint ist, ist dir, glaube ich, dann die Konsequenz irgendwie im Ganzen nicht bewusst. Also das ist ja auch einfach, ich habe jetzt zum Beispiel auch wieder Kinderbücher durchgelesen, die habe ich nach anderthalb Büchern auch wieder weggelegt, weil ich sie so furchtbar fand. Die habe ich damals verschlungen, so. Was ich aber jetzt so in meinem Eindruck von außen zumindest sagen kann, ist, dass ich das Gefühl habe, dass diese krassen Plattencharaktere nicht so existieren. Weil wenn ich hatte diese Teenie-Reihe früher, also es war, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, die hatten immer das gleiche Layout, die Handlung war immer, Mädchen verliebt sich irgendwie in Junge und am Ende irgendwie, ja, die Bücher hießen sowas wie Küss mich. Okay. Und es waren wirklich, alle Charaktere waren so unglaublich eindimensional. Also da gab es nämlich auch so irgendwie so die dumme Zicke irgendwie aus der anderen Klasse und da wurde immer so eine Sprache verwendet, irgendwie so durch die Bank weg, aber da war dieser Charakter, der schlecht und scheiße, war dann auch hässlich und keine, also aus der Sicht der Ich-Erzählerin oder so, oder also das waren immer sehr, sehr so Klischee-Charaktere, die so eindimensional waren. Also keine Ahnung, jetzt so nach deinen ersten Erzählungen hätte ich schon Bock, mal so ein Christine Nöstlinger Buch zu lesen. Kann mir aber vorstellen, dass mir dann so Sachen nicht ganz so, also dass ich sie dann nicht ganz so kacke finde, weil sie halt vielleicht nicht so Gewalt, also ich weiß es nicht, aber könnte ich mir vorstellen. Also und ich finde es halt ein Blick ins historische Kinder. Also ne, also ich glaube, ich würde es dann auch schon lesen als Ding von, das ist dann halt, das ist ein historisches Buch.
Ja, also gerade witzigerweise ausgerechnet beim Lucky Life, das habe ich zuerst angefangen nochmal zu lesen, habe ich mir die Mühe gemacht, mit einem ausgetüftelten Farbsystem Dinge zu markieren. Und Orange heißt, finde ich nicht gut jetzt. Also da sind so Sachen wie, jetzt sehe ich hier so, hello mon amour, und dann küsste er mich. Also dass der Lucky Life einfach so drauf losküsst oder dann sagt...
So mackermäßig ist.
Ja, ist er nicht mal.
Nicht?
Also ich sage ja nur, das passiert. Also das ist jetzt schon... Ja, oder die Ariane sagt, furchtbar, also die zu Lucky Life gehört, sagt dann auch sowas wie, die Engländer sind ja auch oft sehr verwegen, oder weißt du, so, aber also ich finde, das ist schon auf sehr, das musst du suchen, also ich blätter hier 20 Seiten und dann kommt sowas und dann finde ich, ist es 1978 und es erfüllt immer noch einen humoristischen Zweck in dem Moment, so. Also ich habe diese Stellen auch gesucht sozusagen. Ich habe versucht, richtig aufzupassen und du findest nicht arg viel Orange, ja. Was wollte ich denn da sagen? Weiß ich nicht mehr. Aber ich habe gerade das Gefühl, dass das der Moment ist, an dem ich noch ein zweites Zitat einschmuggeln könnte. Da sind nämlich zwei Farbtupferl dran. Und wir sind im Lucky Life Buch. Ich habe ja schon erwähnt, es gibt eine starke Frauengemeinschaft, die treffen sich regelmäßig zur Frauengruppe. Dann werden die Männer ausgelagert, die dann zusammen saufen und Zigarre.
Das hast du beim Lucky Life noch nicht erwähnt. Das hast du beim Olfi erwähnt. Beim Lucky hast du erwähnt.
Dann gibt es da.
Woher kommt die Frauengruppe?
Wie, woher?
Also, in welchem Verhältnis steht die zum Lucky?
Mutter.
Ah, okay, die
Mutter, also die Frauen des gesamten Wohnhauses.
Okay.
so, wie lange ist denn das jetzt hier? Oh je, da habe ich nicht so schlau gekürzt. Ich versuche spontan zu kürzen. Das Frauentreffen dauerte diesmal ziemlich lange. Der Herr Fernau und der Papa hatten schon eine Flasche Wodka leer getrunken und zwei Schachteln Zigaretten aufgeraucht. Ich habe bei ihnen gesessen, weil mich das, was sie beredet haben, interessiert hat. Sie haben über die Frauen geredet. Der Papa hat eingesehen, dass sich viele Frauen unterdrückt vorkommen, und der Herr Fernau hat ihm das nickend bestätigt. Aber dass sich gerade die Mama und die Frau Fernau und die anderen Frauen aus unserem Haus so speziell unterdrückt vorkommen, ist lächerlich, hat der Herr Fernau gesagt. Und der Papa hat ihm recht gegeben. Die sollen sich mal Arbeiterfrauen anschauen, hat er gesagt. 8 Stunden am Fließband und hinterher der Haushalt mit 3 Kindern und einem Mann, der nichts von Emanzipation wissen will. Bla bla, das geht so weiter. Also die steigern sich hier rein. Da geht's zum Beispiel weiter mit: Ohne uns nämlich, hat der Papa langsam gesagt, weil er immer langsam redet, wenn er viel getrunken hat. Ohne uns kriegt ihr das nämlich nicht hin. Und worauf ich raus will, ist, dass dann sie sagt...
Ariane?
Ja. Aber nein, Papa, das ist doch anders. Die Frauen nämlich, die sind 2-mal unterdrückt und die Männer nur 1-mal. Die Frauen sind von der herrschenden Gesellschaft unterdrückt und von den Männern noch dazu. Und wenn sie sich nicht zuerst von den Männern befreien, dann können sie sich nicht von den gesellschaftlichen Zuständen befreien. Da haben der Papa und der Herr Fernau unheimlich zu seufzen begonnen. Und der Herr Fernau hat gesagt, das Mädchen ist auch schon total verdorben. Und der Papa hat gesagt, sie kann nichts dafür, sie hört den Quatsch ja dauernd von meiner Frau. Also da werden schon sehr plakative Sachen eingesponnen. Es geht, und das habe ich jetzt auch noch geschickt unterdrückt, irgendwie auch viel um Ehe miteinander. Und das steht auf diesem Zettel, zu dem ich langsam mal kommen muss. Ein unterdrücktes Gähnen, ich fasse mich kurz.
Nein, ich stehe morgens um 4.30 Uhr auf. Ich gähne nicht, weil es langweilig ist, ich gähne, weil ich wenig schlafe.
Es ist spät, 20.03 Uhr. Ja, genau. Also, Genderfu habe ich den Punkt genannt. Also, die Ehen sind in diesem Buch auch dazu da, um Gender-Klischees zu zeigen und dieses vermeintlich typische wer führt den Haushalt, wer ist für Kinder da, und da sind eigentlich immer Frauenfiguren zur Hand, die sagen, nee, warum gehen dann immer nur die Frauen in die Schule und erledigen den unangenehmen Kram oder hol mal auch deinen Nachwuchs her, bleib. Also da gibt es ganz viel Reibung und Slogans, und ich war beim Lesen, habe ich gedacht, echt, das habe ich mit 13 gelesen. Ja, jetzt wird mir auch einiges klar. Aber also habe ich nicht gewusst, dass ich das da gelesen habe. So.
Hm. Also kein Wunder, wenn wir uns später auf einem feministischen Stammtisch wieder treffen.
Ja, aber auch da passieren Dinge, die ich eben orange für nicht so markiert habe. Aber könnte man immer wieder beleuchten mit... Weiß ich nicht, ob sie es extra reingeschrieben hat, damit es halt sich selbst als Scheiße entlarvt. Also eine Mädchenfigur wird zum Beispiel zum Schulanfang, neues Schuljahr, in entsprechende Mädchenkleidung gepackt von der Mutter oder wird Süße genannt. Dann hat man ja eben schon, der Luki küsst einfach drauf los. Und das ist auch wiederum interessant, die... Ist das jetzt... Ja, Ariane.
Ja, hattest Ariane. Du am Anfang gesagt, ja.
Genau. Ariane macht sich dann Sorgen, dass sie vielleicht frigide ist, weil ihr das nicht gefällt. Und auch das Küssen an sich nicht gefällt. Das finde ich so einen wichtigen Punkt. Also hier passiert erst Küssen auch immer wieder. Also es ist wirklich harmloses Küssen. Der Sex kommt erst bei den Gretchen Sackmeier Büchern. Dass die einfach sagt, hä, das ist nee. Und dann auch sowas wie, der Luki hat ja die witzigsten und aberwitzigsten Klamotten an, da hat er irgendwie so eine Overroll-Phase, in der er alles drin stickt, und bei einem Kuss drückt ihr der Kugelschreiber gegen den Hals und sie bekommt keine Luft und Scheiße, und darf ich das jetzt sagen, dann drückt sie ihn so weg. Also dass das überhaupt nicht das ist, was du eben aus deinen Schmanzotten-Jugendbüchern geschildert hast, und das finde ich so, so gut.
Ich glaube, ich habe nur eine Jugendreihe gelesen. Ja, die Tamora Pierce Bücher sind nicht so. Das war quasi meine zweite Podcast-Folge, ist über meine quasi Lieblings-Jugendroman-Reihe, die ist von Tamora Pierce. Und das handelt von einem Mädchen, was später Ritter wird und die sagt Nein zum Prinzen.
Schön.
Und mehr darf ich nicht spoilern. Okay. Aber, ja, also das ist, glaube ich, das Einzige so in der Richtung, was jetzt, wo ich wirklich sage, super prägende Bücher, die ich ganz oft gelesen habe, die nicht so waren.
Auch bei Lucky Life ist dann, während es vorher so war, dass die Ariane eher beliebt war und diejenige, die zu Partys eingeladen wurde und eben gesagt hat, darf ich auch den Lucky mitbringen, ist er eben ja jetzt dieser Star und sie wirft ihm auch irgendwann vor, so, die gucken doch gar nicht auf dein Inneres, die glotzen nur dein Äußeres an. Naja, jedenfalls fühlt sie sich dann nur noch als das Zubehörteil und das geht fließend über eben in dieses Ehegedöns. Also da wird auch behandelt, dass in diesem Haus eine Frau wohnt, die jetzt verlassen wurde von ihrem Mann, weil sie wird nur noch die Mottenkugel genannt, weil sie so langweilig ist wie eine Mottenkugel. Gähn. Und dann sagt der Vater auch, das kann man dem Herrn sowieso ja auch nicht verübeln, dass er da weggezogen ist mit so einer Frau, der Arme irgendwie. Und dann kommt aber die Mutter von Ariane und sagt so, ja, von wegen, bevor die geheiratet haben, war die Karin nämlich eine flotte Motte und keine Mottenkugel. Und die ist erst so geworden, weil sie dann all den Druck hatte und so weiter. Bla. Und so, das wird da alles aufgehandelt. Und das kommt auch immer wieder in diesen Büchern vor. Und wie gesagt, das habe ich damals gar nicht gefressen, aber ich habe es auf jeden Fall mitgenommen.
Also ich meine, zum Beispiel sowas wie Konfliktehen oder so in Kinderbüchern ist, glaube ich, echt ein schwieriges Thema. Also das ist garantiert nicht leicht. Also Christina Nöstlinger wartet eigentlich auch, hatte ja damals, also wenn man sich überlegt, sie ist 1936 geboren worden, hat ja auch zwei Töchter von zwei unterschiedlichen Partnern und hat quasi auch wohl nicht die klassische Ehe gelebt. Und da gab es die Zitate, habe ich jetzt leider nicht mehr parat, aber da gab es ein paar lustige Zitate drüber, über sie und ihren Mann und auch ihr Verhältnis zu ihren Kindern. So, wo sie dann gefragt worden ist, ob sie dann eigentlich zufrieden damit geworden ist, wie ihre Töchter so geworden sind. Und die war dann, glaube ich, sehr liberal eingestellt. Also sie hat gemeint, man muss halt Kinder so werden lassen, wie sie werden wollen. Und dann, ja.
Ja, das spricht auf jeden Fall aus allen Büchern. Also die Nöstlinger nimmt ihre Figuren komplett für voll. Also während halt immer rauskommt, so die Lehrer halten die da halt nur für so komische kleine Menschen, ist hier eben halt wirklich Entwicklung am Start. Also ich gucke jetzt hier auch gerade auf eine Aufzeichnung, wo ich geschrieben habe über den Koko und den Lucky, die eben so sehr auch eins sind, dass da so das Handlung und Haltung und Selbstverwirklichung und andere tun das eben als Geltungsbedürfnis ab. Genau, da wird halt so, der wird doch nur hier so das da sein und so weiter. Weil man den Nöstlinger zeigt das eben so, nee, das ist voll der legitime Weg und du bist vollwertiger Mensch, der sich entwickelt. Ja.
Gut. Ich habe jetzt noch als Themen aufgeschrieben, unter anderem Umwelt, Ökologie und politische Geschehnisse sind ja auch aufgearbeitet worden. Weil du hast ja auch gesagt, du bist ja quasi auch so ein bisschen inhaltlich angefixt worden. So im Nachhinein ist dir aufgegangen, die Nöstlinger hat dich politisch jetzt auch geprägt. Das haben wir jetzt beim Thema Feminismus gehabt irgendwie so. War das auch beim Thema Umwelt und Ökologie so? Oder fandest du es einfach nur spannend, dass es behandelt worden ist?
Ja, da habe ich mir nämlich gedacht, schade, dass das gar nicht dann so sehr kleben geblieben ist vielleicht. Also hatte ich jetzt so das Gefühl. Ich glaube, bei dem Pudding, da kann halt auch reinspielen, dass du dann eben auch 13 bist und das einfach dann auch sehr spannend findest. Also die Katharina ist ja auch so schwanken zwischen, ich mache da jetzt mit, weil ich den Koko toll finde und weil es halt Action ist und bis sie erstmal auch so hinter der Sache steht. Also das ist ja auch einfach ein Abenteuer und was heimlich machen, und hier so organisieren und dabei was malen und so weiter. Also ich fürchte, da war ich viel mehr bei dem Abenteuer, Stichwort Enid Blyton halt, noch dabei. Aber also abgefärbt haben wird es auf jeden Fall. Aber da muss man sagen, das Buch ist dann in dem Sinne zum Glück aus der Zeit gefallen, dass zumindest wenigstens das sich ja gebessert hat. Also da sind ja noch die Spraydosen, die sie da eingatschen und mit Ruß besprühen und Pickerl dran machen und so weiter. Die haben wir ja nicht mehr. Oder einmal bemalen sie Autos mit so grüner Farbe, die keinen Cut haben. Hat sich auch erledigt. Weißt du, so Sachen.
Aber ja, jetzt haben wir einen Abgasskandal mit den Dieseln und so. Ja, ja, aber ja, natürlich. Also immer, wir haben andere Probleme.
Genau, ja, das hört sich jetzt an wie alles. Feminismus brauchen wir auch nicht mehr. Aber ja, genau, so wollte ich das gar nicht anklingen lassen. Aber also das, was sie da konkret bekämpfen, war damals auf jeden Fall noch viel größer und greifbarer. Mhm.
Also jetzt mal blöd gesagt, so Feminismus, ne? Also ich will auf jeden Fall auch nochmal moderne Mädchenliteratur vor allen Dingen irgendwie behandeln, weil ich das Gefühl habe, so, boah, also wirklich ausdifferenzierte Charaktere, so was ich an moderner Jugend-Backfischliteratur, also ich sage immer Backfischliteratur, das ist ein Wort aus Anfang des 20. Jahrhunderts, was abwertend benutzt worden ist für so Mädchenromane. Mhm. Ich verwende den. Weil ich halt die alten, ganz alten Bücher aus dem 20. Jahrhundert ganz und viel gelesen
habe. Positiv aneignen.
Ich finde es total geil, ich stehe drauf. Also die möchte ich auf jeden Fall im Podcast auch nochmal behandeln, weil man da ja auch durchaus mal vielleicht in der Erfahrung die Charaktere vergleichen kann. Aber die nächsten zwei Folgen werden über Pucki, das Förstermädchen, und über Berti Pratzein. Das sind dann sehr, sehr, sehr andere Charakterbilder, die da beschrieben werden.
Moderierst du schon ab?
Nein. Aber das wird auf jeden Fall spannend. Deswegen finde ich es eigentlich total schön, dass wir jetzt so die Christine Nösslinger zwischendrin haben mit ihren coolen verschiedenen Charakteren.
Ja, während ich dir zuhöre, hatte ich ja ein bisschen Zeit zu überlegen. Und da fällt auch mein Blick nochmal, ich habe ja gesagt, im Pudding hat die Firma, die Grüne Zukunft, eben den großen Leitsatz, keine Gewalt gegen Sachen. Und dahinter steht ja im, ja, nicht nur dahinter, aber insgesamt kommt da so ein ganz großes Gerechtigkeitsgefühl mit. Und also das habe ich auf jeden Fall ganz stark, also dass die treten eben für ihre Überzeugung ein und dass sie das Richtige tun und dass das richtig und gerecht ist und aber eben erstmal nicht Gewalt einnimmt. Also ich glaube, das habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Dann vielleicht nicht im ersten Sinne als diesen Umweltschutz, aber so dieses Gerechtigkeitsgefühl und Aufstehen dafür auch. Und was man da sagen muss, da ist auf jeden Fall auch noch eine größere Diskussion. Da könnte man sagen, das ist ein bisschen platter eingefügt, dass Tarina, auch ein Gespräch von ihren Eltern, das sind die Alt-68er, belauscht. Und der Vater ist eben für ein Gewaltrecht des Guten. Ich bin jetzt nicht so belesen, es hört sich eigentlich an, als ob das auch hier aus irgendeinem philosophischen linken Werk stammen könnte.
Oder halt aus einer 68er-Debatte.
Ja,
oder
so. Also auch eben in Bezug auf Klassenkampf. Während die Mutter eben halt auf jeden Fall dagegen ist, auch so ein bisschen wie, wenn man heute so hat, darf man Nazis schlagen oder nicht. Punch, naja, ist ja auch egal.
Also die Gewaltdebatte ist ja heute auf jeden Fall auch noch da.
Ja, genau. Und das kommt dann halt als so Eavesdropping, also so, dass die das so mithört und da wiedergibt. Also da könnte man sagen, das ist ein bisschen plakativer eben. Aber auch jetzt sehr interessant. Also ich glaube, sowas ist auch hängen geblieben. Hat mich dann eben erstaunt beim Lesen. So, hä, habe ich das nicht merkwürdig gefunden damals? Also weil ja eigentlich die Nösslinger nie so preaching ist, sondern das so total gut verpackt und eine von selbst diesen Weg gehen lässt zur Erkenntnis. Also das ist dann das Plakativste, was es gibt. So.
Aber das heißt, die Debatte wird nicht ergebnisoffen geführt, sondern am Ende steht da ein Ergebnis und sagt, das ist richtig?
Ja, eben, genau. Du kannst dir selbst dein Bild machen, weil in dem Moment ist eigentlich Katharina gerade auf einer Suche nach einer Antwort und Lösung. Wie soll das da weitergehen mit diesem, was machen sie als nächstes für Aktionen, wie weit kann es gehen, dann belauscht sie dieses Gespräch, für sie findet einen Standpunkt, lässt sich aber überstimmen, also ich habe ja auch schon gesagt, dann passiert schon was auch beschädigend ist und das eskaliert ja. Und jetzt kann man sich dann eben selbst eine Meinung bilden, waren die im Recht oder nicht. Also das wird dir nicht eigentlich vorgebetet. Die müssen sich dafür zwar entschuldigen, aber es ist so trotzdem so ein bisschen eine Farce und die Person, vor der sie sich entschuldigen, könnte auch wieder ein Popopapa sein. So. Also es ist irgendwie offen. Du kannst dir immer noch dein Bild machen. Also die Nöstlinger könnte sich immer noch verteidigen, also weil ihre Bücher wurden ja anscheinend schon auch angekreidet früher so. Also sie könnte schon sagen, aber guck mal, will sie ja gar nicht. Aber man kann sagen, ja, die entschuldigen sich ja. Andererseits so, es hat trotzdem den offenen Boden von...
Naja, man könnte Christine Nöstlinger vorwerfen, dass sie die Themen überhaupt macht. Sind die jugendgerecht? Also ja. Christine Nöstlinger hat wohl ganz, ganz oft gehört, sind die jugendgerecht? Kinder wollen doch solche Konflikte überhaupt nicht
immer
mitbekommen.
Immer dieses Kinder wollen, ja.
Das hat sie wohl sehr oft vorgeworfen bekommen. Also ich meine jetzt im Nachhinein, also so viele Jahre später, habe ich eben einen Aufsatz über eben die Kriegsliteratur, die sie geschrieben hat, gelesen. Und das war wohl damals schon teilweise ein ganz schöner Skandal. So, weil über Weltkriegserlebnisse zu schreiben, so weil die im Zweiten Weltkrieg aufgewachsen ist.
Ja, eben,
und
das
über
war
Dinge,
auch noch
die Menschen, junge Menschen, ich glaube, das war nicht mal so autobiografisch. Also die Erlebnisse hat sie schon mitgenommen. Sie hat ein anderes Buch geschrieben, wo sie wohl recht viel autobiografisch mit rein hat. Aber das habe ich jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm, welches Buch das war.
Kiefer fliegt.
Ja, das war das Weltkriegsbuch.
Ja.
Ja. Aber ich glaube, sie hat ein anderes noch autobiografisch.
Ah, okay.
Naja, das müssen wir dann im Zweifel nochmal nachlesen. Aber sie hat halt schon vorgeworfen bekommen, dass sie einfach Dinge thematisiert, die nicht kindgerecht sind und die ein Kind und einen jungen Menschen nicht zu beschäftigen haben. Und wenn ich mir denke, naja, ich weiß, mich haben solche Themen, gerade so Gewaltfreiheit oder so, auf jeden Fall beschäftigt. Ich hatte da nur erst später Leute, mit denen ich drüber reden konnte.
Ja, same old story. Da sind wir doch genau mittendrin im Thema, nämlich in diesem großen Thema von, wie gehen die LehrerInnen mit diesen heranwachsenden Menschen um. Die nehmen sie nicht für voll. Und das macht aber Christine Nöstlinger. Und das macht nicht diese These von, was wollen junge Menschen lesen? Dürfen diese Themen auftauchen? Das ist ja bevormundend und nicht für vollnehmend und so weiter. Also sie hat ja eben genau das geschrieben, worauf man Bock und Zugang hat. Ah ja, und das mit diesen Partys. Das ist nämlich der zweite Punkt, da finde ich einen runtergefallenen Faden wieder. Diese zweite Sache von aus der Zeit gefallen. Er war so witzig im Lucky Life Buch müsste das sein, da hat Ariane eine Mutter, die so arg entzückt ist, sobald sie zu einer Party eingeladen ist. Da steht Party und man denkt an eine Party. Und dann kommt aber raus, und dass es manchmal ganz vornehme Kinder sind, wo man eingeladen ist. Und dann da ziehen die Kleidchen an und Hochsteckfrisürchen und,
oh Gott,
und so weiter. Und auch Ding Dong, guten Tag, und dann werden die abgegeben und Eltern und so. Also,
ah, okay.
So, auch solche Partys. Aber beim Olfi, die sind ja auch ein bisschen älter, beim Olfi gibt's halt diese Party beim Jo, die wir ja gartenzaunlehnend da angeteasert bekommen haben. Und da geht's halt schon rund, da wird eben Hasch geraucht, da wird auch gesoffen. Der Olfi findet beides uncool, merkt aber, dass eben diese Yoshi-Glitzeraugen bekommt, als es da um Joints geht. Und worauf wollte ich raus? Ah ja, genau. Und dann ist total toll geschrieben, als das alles eskaliert und Olfis sieben Hausdamen komplett durchdrehen und keine Ahnung von Drogen jedweder Art haben und sein Zimmer durchsuchen wollen, da er halt bei dieser ganzen man beschuldigt sich gegenseitig Sache einfach abrückt, ist er plötzlich der Hauptverdächtige. Also er ist abwesend, also schieben alle ist auf ihn, und da er nicht da ist, ist das ein Schuldbekenntnis, und das glauben seine sieben Damen, durchsuchen das Zimmer, wissen gar nicht, was sie suchen, kommen die aberwitzigsten Sachen, ist auch eigentlich sehr witzig, aber aber er schildert es eben als so, was soll das, brauche ich nicht, die besoffen sind, werden als peinlich beschrieben oder wankend und kotzend, also einfach aus dem Geschehen draußen, also hat so aus ja, also hat irgendwie den Einblick, was es gibt, und man kann sich entscheiden, ob man das machen möchte oder nicht. Er hat es sogar probiert, er hat nichts gefühlt, also Hoschkuchen gegessen hat, deswegen hat er keinen Bock mehr. Also es ist, da steht irgendwie nicht, Drogen sind böse, don't do it, sondern die Personen haben es probiert, andere scheitern damit, die sehen wir. Und dadurch wirkt es dann trotzdem in eine Richtung, dass man vielleicht nicht direkt lossaufen will. Also auch eigentlich ganz geschickt gemacht. Das heißt, sie lenkt schon vielleicht in die abbiegende Bahn davon, aber ohne, dass man sich eben erzogen oder gemaßregelt fühlt.
Ja. So. Naja, ich würde mal behaupten, gerade beim Thema Drogen, wenn man das Buch dann heute nochmal lesen würde, weiß man ja wahrscheinlich 1000-mal mehr drüber. Also, weil ich wusste mit 14, was Hasch ist.
Ja. So. Ja, nee, die es nicht wissen, sind ja seine Hausdamen. Ja. Also natürlich ist das
total. Das ist dann wahrscheinlich eher witzig,
wenn man es dann auf jeden Fall. Ja. So, jetzt tue ich nochmal hektisch auf den Zettel, was ich unbedingt noch unterbringen muss, bevor wir dann hier doch wohl mal zu einem Ende kommen. Genau, was auch sehr häufig in Nöstlinger Büchern vorkommt und in den hier liegenden zweimal ist, dass die ich erzählende Person kleine Geschwister hat. Das sind immer Nervgeigen. Und da habe ich mir gedacht, das ist irgendwie so da, um die ich erzählende Person abzugrenzen. Also die ist so abgegrenzt vom Kindsein, aber auch noch nicht recht erwachsen. Also das zeigt so dieses eigentlich klassische so auf dem Weg sein als Teenie. Also ja, weil diese kleinen Geschwister sind echt auch einfach nur funktional da, um zu stören und das bin ich nicht Bild zu erfüllen sozusagen. Dann möchte ich noch sagen, habe ich schon mal ein bisschen gelobt, die Enden sind nie darauf fokussiert, dass dieses, hier ist jetzt ein Männlichkeits- und Weiblichkeitszeichen zu einem Ende geführt wird. Das ist nicht das Ziel. Das ist sogar nie fertig. Also, und am Ende sind sogar diese... Ah, witzig. Ich glaube, an jedem Ende sind die beiden gar nicht räumlich zusammen oder sonst wie klar miteinander. Also eigentlich sozusagen das Gegenteil von dem, wo romantische Teenie-Literatur hinwollen könnte. Und auch im Allgemeinen ist das Buch nie ganz fertig. Also man kann es immer noch weiterdenken. Man hat so ähnlich wie, was habe ich das eben gesagt, man wird so ein bisschen auf den Weg gebracht, aber man bekommt nicht die Lösung. Ach ja, auch bei diesem Gewaltthema war das so. Genau, also es gibt eben kein klassisches Happy Ending. Das ist nicht der Nöstlinger Style. Und das ist eben auch das, was ich jetzt ganz, ganz besonders loben möchte. Also es ist irgendwie Plot in Progress. Und dann habe ich mir dazu geschrieben, that's life.
Aber fandst du das als Teenie damals dann auch wirklich einfach geil?
Also ich glaube, dass mich das manchmal geärgert hat, aber so in dem Sinne, wie man das kennt, wenn man so ganz arg in einem Buch mit drin ist und auch die Figuren kaum hergeben will. Also dann ist man ja eh traurig, dass das Buch fertig ist und umso schwerer kann man ja dann verdauen, dass man jetzt nicht weiß, was denn jetzt geworden ist, so auf die Art. Aber vielleicht habe ich das ja auch so schon dann früh gelernt, dass so Literatur auch eben ist. Da kriegst du nicht die Antwort so. Aber also gerade Lucky Life hat mich jetzt beim Lesen immer wieder verstört. Also auch dieses Nicht-Ende, dieser Nicht-Plot, dieses... Also ja, da frage ich mich wirklich, wie das... wie man da nicht komplett hinüber war.
Also wenn ich das jetzt so höre, denke ich mir so, einerseits macht es mega neugierig, dass du das so sagst, das hat kein Ende. Ich mir so, jetzt will ich eigentlich wissen, wie das aussieht. Andererseits denke ich mir so, boah, das würde mich grisselig machen.
Ja, aber also es bringt dir ja eigentlich ganz viel bei. Und ich habe dann noch gemerkt, irgendwo habe ich den schlauen Satz, weil der Lucky Life doch damit startet mit diesem von außen nach innen und so weiter und mit dem Konflikt abarbeiten. Und der merkt eigentlich gar nicht, dass er das ja genau geschafft hat und ist am Ende aber total zerstört, dass alles scheinbar gescheitert ist und er gescheitert ist. Er ist aus seinem Oberall rausgestiegen und wirkt sozusagen wie nackend in seiner 0815 Jeans wieder. Aber insgeheim steht er eigentlich zwischen den Zeilen und die Ariane merkt es, dass er doch eigentlich genau den Weg gegangen ist. Also jetzt braucht er diesen Aufzug gar nicht mehr. Kann ich jetzt denken, weil er es gemacht hat, weil er jetzt bei sich ist. Das steht da gar nicht. Und das spüre ich jetzt nur, aber ich weiß nicht, ob ich das früher gespürt habe.
Ne, aber ich glaube, gerade bei Kinder- und Jugendliteratur ist es oft so, dass gerade die moderneren oder so, die werden nicht runtergebetet, da wird sie aber auch keiner mehr lesen. Die ersten Kinderbücher von diesem Kinderarzt, die Hoffmann, der Struwwelpeter, die waren runterbetend. Da hast du als Kind gelernt, so hast du zu sein und so hast du nicht zu sein. Aber das wird ja heute kein Kind, keine jugendliche Person mehr lesen.
Ja.
Das würde ja nicht glücklich machen.
Das stimmt. Ich bin auch alles von meinen kritzelnden Zetteln ungefähr losgeworden. Mir fällt dazu aber jetzt nur noch abschließend ein, oft ist diese ich erzählende Person am Ende echt die schlauste und in vielen Anführungszeichen die vernünftigste und steht dann sogar über den Eltern. Das ist natürlich auch ein toller Trick. Also wenn man die jungen Menschen nicht nur für voll nimmt, sondern sogar sagt so... Wir haben doch die Wappler durchschaut so ein bisschen. Das passiert zum Beispiel durch das Thema Geld, witzigerweise, dass die ja viel besser damit umgehen, wie auch immer. Also durch das Thema Geld wollen wir jetzt gar nicht aufmachen und auch in Konfliktbewältigung. Ach so, genau, ich wollte noch sagen, dass noch harte Themen reinspuken, transportiert durch Figuren. Das habe ich jetzt bisher ausgelassen. Manchmal sind es Nebenfiguren oder, naja, könnte man jetzt noch debattieren, ist die Yoshi im Olfi eine Nebenfigur oder nicht. Die Yoshi bringt das Thema Misshandlung von Kindern mit.
Oha.
Ja. Content Warning. Ja, mehr sage ich jetzt. Da jetzt auch so gar nicht, aber eben über allem steht irgendwie immer eben dieses Zusammenhalt und eine Lösung finden und Personen retten, also so gesehen, das sind die Happy Endings, die es gibt, also dass Personen dann nicht drin bleiben müssen, sondern es für solche Dinge eine Lösung gibt, und ganz am Rande, da fragt man sich dann wirklich, warum steht denn das jetzt so da, wird in einem Buch, brauche ich jetzt gar nicht überlegen, in welchem, wird irgendwie eine Huber-Erika erwähnt, die sich wegen des Schuldrucks umbringen wollte. Und das kommt da, die kommt dann immer mal wieder so kurz vor, wo halt eigentlich dann auch so ein bisschen gezeigt wird, so, geht's noch? Noten, weißt du, das haben sich doch alle Menschen nur ausgedacht, was soll das? Und auch wieder diese Hierarchie und Eltern und Leistungsgedöns und sowas.
Wenn ich das so höre, denke ich mir gerade so, okay, was war bei den Jugendliteratursachen, die mir wichtig waren, war schon so ein bisschen, man möchte sich auch wieder wohlfühlen, man möchte irgendwie so Wohlfühlmomente haben und das halt bei diesen platteren Küss-mich-Romanen irgendwie, der Wohlfühlmoment ist, ja, und am Ende gibt's ein Happy End und das Mädchen hat den Jungen bekommen und da sind dann halt die Happy Ends, also beziehungsweise quasi diese Wohlfühlmomente, auf die man sich total freuen kann, irgendwie so diese Hochgefühle von Dinge wurden gelöst,
man
irgendwie.
Hat was geschafft, man selbst hat es auch geschafft zusammen.
Was nach sehr schönen Wohlfühlmomenten klingt irgendwie.
Ja, also ich weiß schon, dass ich im Nachhinein hier mit diesem Podcast wahrscheinlich nie zu Genüge glücklich sein werden kann. War dieser Satz richtig? Aber man merkt, dass es schon die Sätze nicht mehr richtig beenden kann, aber man kann es gar nicht wiedergeben, was hier drin steckt. Habe ich dich dann angeteasert? Würdest oder wirst du eins lesen?
Ich werde auch ein Christine Nöstlinger Buch auf jeden Fall lesen, weil ich mir denke, ich habe früher Kinder- und Jugendliteratur in historischen Kontexten mit Frauenbildern besprochen, dass ich da Christine Nöstlinger nicht mal mit drin hatte. Ist eigentlich ein bisschen unangenehm. Also ich werde mir auf jeden Fall mal eins durchlesen.
Welches wäre es für dich?
Ich glaube, für mich wäre es Lucky Life.
Okay, warum?
weil das für mich am ehesten nach... in der Geschichte, die ich mir noch nicht so... Also einerseits hast du die Geschichte sehr anschaulich beschrieben, gerade durch die Konflikte. Ich glaube, ich hätte Bock drauf, das zu lesen, weil ich mich da selbst drin wiederfinden würde. Also weil ich ein sehr, 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 sehr konfliktreicher Mensch war in der Jugend. Also weil ich ja so überall nach Konflikten... Also ich würde im Nachhinein sagen, nach Konflikten gesucht habe. So, das und teilweise, also heute habe ich ja immer noch bunte Haare, ich bin tätowiert. Früher war ich noch nicht tätowiert, aber ich habe es hart drauf angelegt. So mit Undercut, Glatze, schwarze Haare, bunte Haare, Gothic, Punk, Skin-Dasein irgendwie und mich in der Öffentlichkeit auch ordentlich daneben benehmen und über alle gesellschaftlichen Grenzen hinweg. Das war mir früher sehr, sehr wichtig. Heutzutage kann ich das nicht immer manchmal ab... Also manchmal würde ich es gerne ablegen. Ich kriege das nicht immer so hin. Aber deswegen fand ich so, als du Luki live beschrieben hast, dachte ich mir so, oh, der 14-jährigen Franzi würde das gefallen.
Okay, verstehe.
Deswegen würde ich, glaube ich, am ehesten Luki live lesen.
Ah, jetzt fällt mir noch was, eine kleine Side-Note für alle twitternden Personen ein. Auch eine Nöstlinger Eigenart ist, dass sie jedes Kapitel immer mit so einem kurzen Einleitungssatz einleitet, aber ohne so nicht so eine klassische Zusammenfassung, sondern eben auch so ein scherzhafter Satz, und die haben immer so Tweetlänge. Also die hat eigentlich das Twittern da vorweggenommen.
Das heißt, wir kriegen demnächst von dir eine Nöstlinger Twitter-Reihe mit deinen Lieblingssätzen aus Nöstlinger.
Ein Nöstlinger Butt.
Warum nicht?
Warum nicht? Ja, vielen Dank, dass ich so viel von meinen Herzensbüchern bei dir erzählen durfte, obwohl gar kein Hamster drin vorkommt, glaube ich.
Warum Hamster?
Wegen deines Podcasts. Ne?
Ach so. Oh. aber Suppenkasper im Prinzip? Also Menschen, die über die Stränge schlagen und dann irgendwie Konsequenzen tragen müssen.
Okay.
Nur eine fortgeschrittene Variante, weil der Suppenkasper war ja 1870. Das ist dann halt, dann ist der Luki der Suppenkasper, der 70er.
Ja.
So. Und Monster tauchen ja in Form von bösen LehrerInnen auch auf.
Sehr schön. Ach, im Luki gibt es auch einen Mensch, der Babymonster genannt wird.
Damit,
Fun Fact, ja.
Ja, dann danke, dass du so viel erzählt hast und so viel vorbereitet hast und die Bücher wieder gelesen hast.
Ja.
Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und ja, mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ich werde demnächst mal ein Löstlinger-Buch lesen. und ja, dann bis zum nächsten Mal.
Tschüss.